Gladbach gewinnt auch gegen Köln. Union sorgt für den ersten Münchener Punktverlust und Wolfsburg entlässt Simonis. Wir sprechen über den 10. Spieltag in der Bundesliga der Männer mit Petra Neher und Sascha Felter. Und jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk.
Tor in Nürnberg, ich mag das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen, aber sie haben ein Tor gemacht, ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, willkommen zur Spieltagsbesprechung der Bundesliga der Männer. Ich bin Eva Lotter-Bohle. Ihr kennt mich hoffentlich aus der Rasenfunk-Ligatour zur zweiten Bundesliga. Sonst könnt ihr mich noch bei 11 Freunde am Abend so ein paar Mal die Woche hören. Da ist das Ganze ein bisschen komprimierter. Ist immer wieder eine Herausforderung, wenn man so eine Rasenfunk-Schicht hinter sich hat und dann bei 11 Freunde dran ist, kann ich euch sagen. Aber das sind tatsächlich Probleme. Darüber wollen wir heute nicht sprechen, denn es gibt genug andere Probleme und schöne Dinge zu besprechen. Und das mache ich glücklicherweise nicht alleine, sondern habe zwei ganz vorzügliche Gäste an meiner Seite. Und das ist zum einen Petra Neher. Hallo Petra, schön, dass wir mal zusammen podcasten dürfen.
Hallo, ich freue mich wahnsinnig, mit euch heute sprechen zu dürfen. Nicht unbedingt, worüber wir sprechen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ich verspreche dir eventuell, ich verschone dich vielleicht mit den ganz harten Fragen, mal sehen. Ich verspreche lieber nicht zu viel. Und wir haben aber noch einen dritten in der Runde dabei und das ist Sascha Felter von der Keeper-Analyse. Hallo, dass du auch mal wieder hier bist, freut mich auch sehr.
Ja, hi Petra, hi Eva, freut mich sehr und mal gucken, was der Spieltag jetzt so Revue passiert für uns drei so bringt.
Ja, wir müssen ja noch sagen, wir wurden noch mehr oder weniger last minute von einem 0-0 verschont, also was den Spieltag beschlossen hat. So viel dürfen wir, glaube ich, schon mal spoilern. Es ist wie immer so, ihr habt euch die Spiele ein bisschen aufgeteilt, allerdings da schon mal Props an euch beide, weil ihr mehr Spiele geguckt habt, als ihr eigentlich müsstet. Ich habe alle Spiele gesehen, von daher hoffe ich, dass wir da einen guten Drill drin haben am Ende des Tages. Aber lasst uns als allererstes nach Wolfsburg gucken, ohne da jetzt über Spiel direkt zu sprechen. Aber da wurde Paul Simonis eben am heutigen Sonntagabend entlassen und ist damit der dritte Trainerwechsel in der laufenden Saison. Ironischerweise wurden die Trainer immer nach Spielen gegen Werder Bremen entlassen. Daniel Bauer, der übernimmt interimsweise, der kommt aus der U19, der hatte nach Hasenhüttl schon mal übernommen. Ich zitiere einmal ganz kurz aus der Meldung der Wolfsburger. Die Entscheidung, Paul Simonis freizustellen, ist uns nicht leicht gefallen. Paul ist ein akribischer Trainer, der mit großer Leidenschaft, Fachkenntnis und Herzblut gearbeitet hat. Wir haben seine Arbeit, seine Ideen und auch seinen Umgang mit der Mannschaft sehr geschätzt. Gerade deshalb tut mir dieser Schritt persönlich weh. Trotzdem müssen wir ehrlich feststellen, im Fußball zählen am Ende Ergebnisse und Punkte und die Entwicklung in den letzten Wochen ist so nicht so verlaufen, wie wir uns das alle erhofft haben. Das ist die Aussage von Peter Christiansen, der ist der Geschäftsführer Sport. Und Petra, wir können, glaube ich, als erstes mal über den Zeitpunkt reden. Kommt es für dich jetzt überraschend, dass man jetzt eben doch den Trainer entlässt?
Nein, ich habe das Spiel gesehen am Freitag. War eine herbe Nummer für alle Beteiligten und ich werde vermutlich nie wieder das Gesicht von Maxi Arnold vergessen im Interview nach dem Spiel. Ich habe sehr schlecht geschlafen. Insofern wundert mich nicht, dass danach was passiert ist. Also ich habe selten so verstörte Menschen gesehen wie nach diesem Spiel und ich habe mir da schon gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das bis zur Länderspielpause oder dass es die Länderspielpause überdauert, bis da was passiert. Das war so grauenvoll, dieses Spiel.
Sascha, ohne vielleicht das Spiel zu sehen zu haben, aber in der Gesamtbewertung Wolfsburg in der Saison 25-26, wie fällt da dein Fazit aus?
Also der Zeitpunkt ist natürlich jetzt so von der Länderspielpause oder in so eine Länderspielpause hinein schon irgendwie der am ehesten optimalste, so wenn man das so sagen will, aber nach 10 Spieltagen ist er halt auch schon arg früh. Ich meine, es sind noch keine Leverkusener Verhältnisse, aber das ist schon krass, wie häufig dann in Wolfsburg so ein neues Projekt gestartet wird, wie häufig man dann irgendeinen neuen Trainer holt, der ganz viele tolle Ideen hat und keine funktioniert und man ihm dann auch nicht so wirklich die Rückendeckung gibt, obwohl man ja relativ viele Spiele auch geholt hat, die jetzt, ja, vielleicht ob es Christiansen nur war oder ob es dann auch Paul Simonis war, der Spieler wie Eriksen auch holen wollte, und wirkt halt irgendwie alles wie die letzten Jahre auch in Wolfsburg schon sehr auf sich bedacht, die handelnden Personen, und weniger so als größeres Projekt, was man sich da vielleicht irgendwie auch auf dem Papier vorgestellt hat, was aber in der Realität eigentlich nie klappt.
Ja, ich habe mal so ein paar Zahlen mitgebracht, beziehungsweise vor allem eine Zahl. Dan Pausimonis hat einen Punkteschnitt von 0,92 in 12 Spielen. Das ist in diesem Jahrhundert, eigentlich schon so mit das Schlechteste. Also mal so ein Vergleich von Trainern, die ungefähr gleich viele Spiele hatten. Also Valerian Ismael, wer kennt ihn noch, mit 1,0 bei 13 Spielen. Kohfeldt mit 1,14 bei 28 Spielen. Marc van Bommel mit 1,15 bei 13 Spielen. Aber man hat halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, Wolfsburg läuft halt irgendwie was hinterher. Also ohne, ich glaube, die große Überraschung, den besten Schnitt in den letzten 5 Jahren hatte Oliver Glasner. Aber man hat ja, also Sascha, du hast es schon angesprochen, die handelnden Personen sind sehr auf sich bedacht. Ich gehe mal davon aus, du sprichst da eventuell unter anderem von Sebastian Schinzilords, dass das im Endeffekt natürlich auch sein Trainer war. Ja, auch irgendwie sein Kader, den er zusammengestellt hat für den Trainer. Mhm. Wie siehst du seine Arbeit?
Ich stecke jetzt auch in Wolfsburg nicht ganz so tief drin, um ehrlich zu sein. Aber man hat es ja dann irgendwie in dieser Glasner-Zeit, als das irgendwie schon so zu Ende ging, hat man ja auch dann doch gehört, dass da einzelne Personen nicht mehr ganz zufrieden waren mit der Arbeit, die Glasner gemacht hat. Und jetzt vielleicht mit ein paar Jahren Abstand kann man auch sagen, war es auch gar nicht, oder lag es gar nicht so sehr am Trainer, sondern dann auch an den Spielern am Kader, der sich ja auf einigen Positionen jetzt in den letzten Jahren nicht so sehr entwickelt hat. Man hat sich dann jetzt in den letzten Jahren schon so von ein paar Spielern getrennt, ob es jetzt ein Kuhn Castells war, auch Wout Weghorst, der auch lange ja dann trotzdem da war für Wolfsburger Verhältnisse. Und ja, die Konstante ist dann trotzdem immer noch Maxi Arnold, von dem Petra ja vorhin schon, ja, ich will mal sagen, geschwärmt hat. ohne da jetzt irgendwie sagen zu wollen, dass Arnold so in der Kabine eine Snitch wäre oder so, aber ist ja trotzdem auch verrückt, dass er da immer so ein Redelsführer mit ist, wenn es gegen den Trainer geht.
Petra, ergänz gerne. Du siehst so aus, als möchtest du gerne was sagen.
Bei Wolfsburg habe ich so das Gefühl, denen geht es genauso, wie es uns seit Jahren geht. Ne? Die gucken sich ihren Kader an und gucken sich ihre Spieler an und denken, Mensch, müsste doch eigentlich was gehen, warum geht da nichts? Und wechseln ständig den Trainer aus in der Hoffnung, dass der Kader mal das bringt, von dem eigentlich jeder denkt, das könnte der Kader. Und statt dass es jemals besser wird, wird es einfach immer nur schlimmer und schlimmer und keiner hinterfragt sich und sucht sich halt das nächste, sage ich jetzt mal, Bauernopfer, der nächste Trainer geht nach ein paar Spielen. Und ich sehe da nichts, was besser werden könnte, sollte, und mir ist auch nicht klar, wer da jetzt kommt. Bin sehr gespannt, tatsächlich.
Ja, man muss ja noch sagen, ihr habt beide Maxi Arnold angesprochen, der hat ja unter der Woche sogar noch seinen Vertrag verlängert bis 2028. Wahrscheinlich ja auch so ein Zeichen in die Kabine rein, an die Fans, aber sicherlich auch zu sagen, so okay, ihr könnt euch halt aber erstmal sicher sein, ich bleib hier, egal was passiert, was, glaube ich, naja, super wichtig ist, ne? Also wenn du musst ja irgendwie versuchen, jetzt für den neuen Trainer auch relativ schnell eine Basis zu schaffen, eine Gemeinschaft zu haben, weil sonst ist es halt noch schwieriger, weil wenn du dir einfach, ich meine, wir werden über den Abstiegskampf gleich sprechen und du siehst da schon irgendwie, bei welchen Vereinen gibt es irgendwie Nebenbaustellen und Steuergeräusche und bei welchen geht's vielleicht jetzt auch wieder bergauf, weil man sich zusammengerafft hat. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, welche Rolle eben auch Maxi Arnold also ausfüllen wird oder beziehungsweise auch ausfüllen muss.
Petra, ich hatte ja die Ehre, das erste Spiel zu haben. Also Simones erstes Spiel war ja tatsächlich gegen Heidenheim. Mhm. Und man hat das zwar ob der eigenen Unfähigkeit verloren, aber man hat schon gesehen, wo der eventuell damit hin möchte. Und ich habe mir schon gedacht, das sieht nicht so schlecht aus. Ne? Der weiß, er hat ein paar echt gute, technisch gute und schnelle Leute. Und ich hatte das Gefühl, der hat einen Plan. Und ich fand das nicht übel. Ne? Ich hatte irgendwie das Gefühl, ach doch, da könnte schon was gehen. Es haben schon einige Spieler, ob das jetzt Wind war, ob das Wimmer war, ob das Swanberg war, die haben schon gezeigt, was sie können. Und da war ich eigentlich nicht, dass ich jetzt Wolfsburg so sehr verfolge, aber da war ich schon ein bisschen optimistisch und dachte, ja gut, der scheint zu wissen, wohin er hin möchte. Und irgendwie scheint in Wolfsburg, ich weiß nicht, ob da was im Wasser ist, aber sobald da jemand eine Weile spielt, egal ob es Spieler sind oder ob es der Trainer ist, die haben, da herrscht so eine miese Energie, Es scheint jeden runterzuziehen und die grooven sich alle auf einem oder zwei Leveln weiter unten ein, als sie eigentlich mal waren, als sie dort angefangen haben. Und das finde ich schon echt erschreckend.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also wie gesagt, ich glaube, wir sind uns da per se schon einig, weil das natürlich auch von außen der Druck irgendwann reingekommen ist, weil sie ja durchaus im Sommer sich auch Verstärkungen geholt haben, die aber nicht so funktioniert haben, wo man dann halt immer fragt, okay, liegt es an der Spielweise, liegt es am Spielsystem, liegt es am Trainer, liegt es am Spieler? Das ist ja eine lange Liste. Wie gesagt, man muss dann ja auch immer sagen, hatten wir jetzt bei den anderen Vereinen schon, wenn du so früh in der Saison dann den Trainer entlässt, liegt die Verantwortung dann natürlich umso mehr auf den Spielern. Ja, also wenn ein Verein das entscheidet und dann ist es eben jetzt der klassische Fall, dass eben jetzt der Kader dann auch in der Pflicht steht und dann halt auch zeigen muss, dass sie besser sind als das. Aber ich würde sagen, wir schließen das da an der Stelle ab. Über Wolfsburg können wir noch nachher reden. Wir wollen in das erste Spiel reingucken. Als Info für euch, wir starten die Tabelle von oben nach unten runter, weil wir da, glaube ich, ein paar interessante Spiele direkt zu Beginn haben. Und wir starten da an der Alten Försterei. Union Berlin ist nämlich die erste Mannschaft in der laufenden Saison, die die Bayern über 90 Minuten vor Probleme stellt. Nach dem Ansatztor in der 9. Minute nicht zählt, geht Union in der 27. Minute durch Danilo Doki nach einer Ecke in Führung. Diaz gleich sehenswert rund 10 Minuten später aus. Und in der zweiten Halbzeit erzielt dann wieder Doki den erneuten Führungstreffer für die Unioner. Allerdings kann Kane, klar, in der Nachspielzeit eine Münchner Niederlage verhindern. Und wir müssen sagen, wir haben ein ganz besonderes Setup hier heute, denn der Max, der war an der Alten Försterei und war quasi Außenreporter für uns. Und was der zum Spiel zu sagen hat, da hören wir jetzt einmal kurz rein.
Frisch aus dem Stadion zurück und jetzt bin ich echt gespannt auf eure Besprechung von Union gegen Bayern. Es war ein allumfassend tolles Spiel. Es hatte alles, was man haben will in der Partie, inklusive fantastischer Stimmung. Und klar, der Endpunkt war jetzt nicht so, wie die UnionerInnen sich das wünschen. Aber richtig, richtig gute Partie. Ich habe es trotzdem oder vielleicht deswegen geschafft, Steffen Baumgart in der Pressekonferenz offenbar leicht zu reizen. Ich hatte ihn gefragt, was er sich gewünscht hätte von seinem Team, als man eben nur noch tief verteidigt hatte als Entlastung. Das wollte er nicht so gern hören. Also seine Antwort könnt ihr in der Pressekonferenz nachhören. Aber fand ich eben einen relevanten Fakt, weil es hinten raus dann eben schon sehr druckvoll von Bayern war. Interessant war die Phase, in der man mit Bischof, Karl und Ulisse gleich drei Linksfüße auf dem rechten Flügel hatte. Endete dann mit der Einwechslung von Jackson und dann ist Bischof auf links gewechselt. Aber das war interessant und eigentlich genau in dem Moment, wo man denkt, jetzt hat Union die Bayern da, wo sie sie haben wollen, nämlich dass sie anfangen zu flanken, fällt genau durch so eine Flanke dann doch noch der Ausgleich. Das ist natürlich schade aus Unioner Sicht. Und was mich jetzt von euch interessieren würde, neben vielen anderen Dingen, ist, wie euch denn das Pressing in der Anfangsphase der ersten Hälfte gefallen hat. Beziehungsweise meine Frage eigentlich wäre, woran glaubt ihr, hat es denn gelegen, dass Bayern in der ersten Hälfte so wenig Ballbesitzphasen hinbekommen hat und vor allem Union sich immer wieder nach vorne spielen konnte und damit ja vielleicht sogar die beste halbe Stunde in dieser Saison gespielt hat. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Liebe Grüße.
Ja, klassischer Max, einfach direkt die Hälfte der Moderation übernehmen für dieses Segment. Petra, ich bin einfach mal so gemein und gebe vielleicht eine der Fragen mal so ein bisschen umformuliert an dich weiter. Max spricht ja von der besten halben Stunde der Unioner in dieser Saison, ohne dass ich jetzt von dir verlange, dass du jedes Spiel von Union gesehen hast, natürlich. Aber würdest du denn per se mitgehen, dass Union gerade in dieser ersten halben Stunde wirklich eine sehr starke Leistung auf den Platz gebracht hat?
Woran hat es gelegen? Ich habe erstaunlich viele Union-Spiele tatsächlich gesehen diese Saison. Ich traue mich gar nicht, das zuzugeben. Bei Union hat alles funktioniert, weil die Bayern es zugelassen haben. Also das klingt jetzt wieder so gemein und das soll auch die Unioner Leistung überhaupt nicht schmälern. Ich habe diesen Spieltag die ganze untere Hälfte gesehen und die hatten alle eins gemeinsam. Und du kannst, wenn du eigentlich der deutlich unterlegene Verein bist, und das ist Union normal auf dem Papier, dann musst du ans Limit gehen. Darüber hinaus darfst keine oder sehr, sehr wenige Fehler machen und du brauchst immer noch einen Gegner, der keinen guten Tag hat, der selber Fehler macht und der dir was liefert, der dir irgendwas anbietet. Und ich fand, Bayern hat das gemacht. Ich war überrascht, wie Kompany aufgestellt hat. Das hat mich gewundert, dass er tatsächlich nur auf einer Position gewechselt hat. Also, dass lediglich Pavlovic raus und Goretzka reinkam. Mhm. Mich hat das total gewundert, weil ich habe das Spiel gesehen, das Spiel gegen Paris gesehen. Und ich habe auch die Interviews gehört, Kimmich, der dann meinte, das sei das intensivste Spiel oder die intensivste Halbzeit seiner Karriere gewesen und er wäre eigentlich beinahe umgefallen. Und dann wäre die zweite Hälfte eigentlich mindestens genauso oder noch schlimmer geworden. Und die Bayern sind gegen Paris über 122 Kilometer gelaufen, obwohl sie 45 Minuten nur zu zehnt waren. Also die haben da eine Abwehrschlacht hingelegt und also das war schon, ich fand das brutal tatsächlich. Dieser auf jeden Fall. Kompany-Fußball, ich empfinde den als wahnsinnig brutal und intensiv. Und ich frage mich seit dem ersten Spieltag, wie lange stehen die das durch? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Kader in drei Wettbewerben über die ganze Saison ohne Schäden da rauskommt tatsächlich. Und ich finde, man hat das jetzt gegen Union gesehen. Also ich fand die Bayern müde. In den Füßen, in den Köpfen, das war alles ein Stück langsamer, was ich total verstehe. Ne? Also das kann ich total gut verstehen. Und Union hat das wirklich richtig gut gemacht. Die sind derart mit Druck da reingegangen, mit einem derart eisernen Pressing. Ich bin mir sicher, da planen tun die das oft, aber es klappt vielleicht auch nicht jedes Mal. Und da hat es halt funktioniert. Und die sind wirklich alle gelaufen, die haben alle gepresst. Das hat... Jeder Zweikampf hat gesessen, also die waren wahnsinnig griffig, die haben die hoch angelaufen. Ich hatte das Gefühl, die fangen im Kopf schon zu schwimmen an. Also die sind mit dieser Intensität von Union Berlin, sind die überhaupt nicht klargekommen. Und das war, ja, fand ich total beeindruckend, hat mir super gut gefallen. Klar, wenn du dann im Stadion bist, also da beneide ich Max drum, das war bestimmt irre mit der Stimmung und das macht natürlich auch was mit einer Mannschaft. Also wenn du so ein Publikum hinter dir hast, das sich dann auch noch so peitscht und für jede Grätsche und jeden Zweikampf feiert und für jeden gewonnenen zweiten Ball. Also ich fand es richtig, richtig gut. Union ist unfassbare 128 Kilometer gelaufen, das muss man sich mal vorstellen. Also das finde ich aller Ehren wert und die Bayern ja immer noch 122. Das ist ja nicht so, dass die über den Platz jetzt geschlichen wären und hätten 90 Minuten lang kaum einen Meter mehr gemacht. Also das war schon auch so. Und am Anfang, also so die ersten 20, 30 Minuten, hatten die körperlich im Griff. Also mit ihrem Druck, mit ihrer Geschwindigkeit, mit der Zweikampfstärke, mit der Griffigkeit. Dann hast du bei Tah und Upamecano, das sind Riesenmenschen, das sind echt Bäume, aber bei denen habe ich oft das Gefühl, wenn die im Strafraum stehen und der Strafraum ist richtig voll, dann klappt das mit der Kopfballgeschichte nicht so dolle. Ne? Da habe ich manchmal das Gefühl, die kriegen das nicht richtig umgesetzt und haben da echt Schwierigkeiten, vor allem wenn ein großes Gewimmel herrscht. Und das war so der Einstieg und die erste halbe Stunde und ich habe mich dann gefragt, okay, wie lange hält das Union durch und was machen die Bayern nur mit?
Ich glaube einfach, um generell, also du hast es eben mit den Kilometerzahlen schon angesprochen, ich fand es sehr interessant, weil ich bringe es jetzt einmal rein, ich war selber an der Alten Försterei für das Pokalspiel gegen Bielefeld und ich hatte fast das Gefühl, das klingt immer so durchgelutscht irgendwie, aber es hatte fast Pokalspielcharakter, wie Union da rangegangen ist. Einfach von der Intensität. Alles, was du gerade angesprochen hast, Petra. Ich hatte halt wirklich so ein bisschen das Gefühl, in Bereichen sehe ich halt das auch nochmal das Spiel, weil es eben da auch war, dass du eigentlich mit Bielefeld den Verein hattest, der eben ja auf jeder Position natürlich trotzdem irgendwie faktisch unterlegen ist. Und beide Mannschaften haben aber wirklich diesen Kampf ehrlich gesagt auch angenommen, auch das klingt so ein bisschen phrasig, aber du hast einfach gemerkt, dass diese Intensität, die Steffen Baumgarts Fußball natürlich auch mit sich bringt, dass sie natürlich das auch komplett ausgespielt haben in dem Spiel und zu sagen, ja, Bayern war 45 Minuten in Unterzahl, weil Luis Diaz erst ein total gutes Spiel macht und eben diese Tore für Bayern macht und gleichzeitig dann aber eben diese komplett unnötige rote Karte holt und darauf sind sie ja total draufgegangen. Also du hast es ja gerade auf der rechten Seite mal wieder gesehen. Haberer, der ja wirklich immer wieder über die Außen kam, der gefühlt bei jeder Offensivaktion irgendwie mit beteiligt war, über die Schnellen dann mit ansah. Also ne, das waren genau die Punkte, wo du ja eigentlich ehrlich gesagt zwischendurch die Zeit stoppen konntest und sagst so, ja, und da geht es jetzt wieder. Und da, oder du konntest das so Bingo spielen und sagen,
bei ja. Bei Leimer, genau, finde ich, hast du es auch super gut gesehen. Leimer hatte unglaubliche Probleme mit Ansa und Rothe. Also der Schwan, der hatte solche Schwierigkeiten und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, war Rothe schon immer so wuchtig? Oder wurde der das erst in Berlin? Ich habe den gar nicht so sehr so in Erinnerung. Und ich erinnere mich an den ersten Versuch von Baumgart, ihn in die Viererkette zu stellen. Und das war ein absolutes Fiasko. Also noch die ganze Geschichte umbauen wollte. Und Rothe hat es getroffen und der kam ja damit überhaupt nicht klar. Und wie der das gemacht hat am Samstag, ich meine, der ist dann auch wirklich fast vom Platz gekrochen, der konnte ja nicht mehr. Aber der hat Leimer so wehgetan mit Ansa zusammen. So sehe ich Leimer selten.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man muss dann sagen, in der 9. Minute fällt ja eigentlich schon das 1-0. Es ist dann wirklich, also ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber also vielleicht der kleine C wirklich wortwörtlich, der auf der Linie im Abseits steht. Also es sieht halt leider immer so ein bisschen kurios aus. Steffen Baumgart hat sich tierisch darüber aufgeregt. Ich sag ganz persönlich, gut, semi-automatische Abseitserkennung etc., das ist halt, das sieht halt doof aus, aber irgendwo müssen wir da halt bei Abseits anfangen, bei der Sache. Also ich glaube, da gibt es immer, ich verstehe, warum man sich darüber aufregt, gerade im Spiel gegen die Bayern. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, da kannst du dann halt nicht sagen, ja, okay, wir haben zwar die Bilder, aber da entscheiden wir dann trotzdem pro Angreifer. Also ihr könnt gerne eure Meinung dazu sagen. Ich bin jetzt kein größter Bekenner des VARs, aber ich glaube, da ist es einfach, es sieht unglücklich aus, aber
kommt halt immer drauf an, ob es sich trifft, ne? Also, sobald du neutral auf ein Spiel gucken kannst, ist das relativ einfach zu sagen, na ja, jetzt ist das halt diese halbautomatische Geschichte und ob das jetzt ein Millimeter ist oder ein Zentimeter oder 10 Zentimeter, spielt keine Rolle, ne? Abseits ist abseits. Wenn es dich aber selber trifft, ist das natürlich eine harte Geschichte, weil du dann überlegst, na ja, wenn es das nicht gäbe, dann wäre und überhaupt. Und Steffen Baumgart ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass er der gelassenste Mensch unter der Sonne ist, der solche Sachen super gut wegsteckt. Ne? Also ich glaube, der hat schon das Gefühl, dass er grundsätzlich da ein sehr hartes und schweres Los gezogen hat mit VAR und Schiedsrichtern. Aber ich kann es schon verstehen, also dass man sich darüber ärgert, vor allem in dem Spiel gegen die Bayern, das verstehe ich schon.
Und auch je nachdem, wo man dann auch, wenn man das Bild anhält, das Frame sozusagen setzt, dann kann es halt auch sein, dass dann diese 5 Zentimeter oder diese halbe Stolle von Ansa dann eben nicht mehr ein Abseits ist, aber Eva, bin ich voll bei dir, irgendwo muss man halt die Grenze leider ziehen. Lösen kann man es leider insofern nicht, weil man kann ja jetzt auch keine Entscheidung treffen, wie es früher mal war, von wegen im Zweifel für den Angreifer, geht halt nicht mehr und deswegen muss man es halt irgendwie einfach so hinnehmen, finde ich.
Ja, ich glaube, es kommt halt in dem Kontext, dass wir gerade, glaube ich, nochmal eine super aufgeheizte Debatte generell haben. Also du hattest Didi Hamann letzte Woche, der da, glaube ich, auch nochmal ordentlich reingegrätscht ist und gesagt hat, ja, er sieht da seit 5 Jahren mehr oder weniger keine Verbesserung. Er sieht nicht, wo sich das verändert hat. Du hattest gestern Abend, ich glaube, Thorsten Lieberknecht, der da auch anfing und ja, er würde der Technik da nicht mehr vertrauen. Beim Derby bei Gladbach gegen Köln haben beide Trainer sich relativ klar gegen den VAR ausgesprochen, also auch mit deutlichen Worten. Ich glaube, generell sind wir da halt wieder an einem Punkt, wo es halt sehr hochkocht, weil natürlich Fehler immer viel schneller auffallen als die Sachen, die richtig entschieden werden. Das muss man natürlich auch sagen. Und halt, ja, wieder mal die Kommunikation drumherum, glaube ich, nicht immer ideal läuft. Aber ja, also ich glaube, das ist einfach unglücklich, wie gesagt, da die Bilder zu sehen. Aber Sascha, ich würde dich einmal kurz mit reinholen, denn wir haben ja ein 1-0, was unter anderem deshalb entsteht, weil Manuel Neuer, ich drücke vorsichtig aus, nicht wahnsinnig gut bei diesem Torschuss von Döki aussieht. Magst du da mal deine Expertise reinbringen?
Ja, Blasphemie natürlich. Das war ein unhaltbarer Schuss von Döki, den kann man nicht halten. Neuer sagte nach dem Spiel auch, dass er da die falsche Entscheidung getroffen hat. Die Sicht war auch für ihn nicht optimal. Ich glaube, die Entscheidung, die er eigentlich treffen wollte, war eher Richtung Abkippen, also dass der Ball eher zu seiner rechten Seite geht. Das würde auch so diese Bewegungsablauf, glaube ich, erklären, weil es ja schon stark Körpergewicht nach rechts verlagert und dann den verkriegt er halt einfach so seine Hände nicht mehr richtig zusammen. Ball rutscht ihn dann durch die Hände. Passiert, glaube ich, aber da müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr draus machen, weil schießt das Ding noch 10-mal drauf, der hält den irgendwie 8-mal fest, den 9. lenkt er irgendwie komisch zur Seite ab. Aufgrund des Sichtverhältnisses ist es schon schwierig, aber es ist halt auch so ein Merkmal, finde ich, was man jetzt auch in dieser Saison in der Bundesliga sehr, sehr häufig sieht oder häufiger sieht, dass Torhüter immer mehr das Sichtfeld verdeckt haben. Wir kommen ja nachher auch noch zu zwei anderen Spielen zwischen einmal Stuttgart und Augsburg und dann das Frankfurt-Spiel, wo wirklich auch sich Spieler aktiv wegdrehen, was es dann auch nicht leichter für den Torhüter macht. In dem Fall war es jetzt nochmal schwieriger, weil wirklich sehr viel Verkehr vor Neuer war. Nichtsdestotrotz würde ich ihn da auch nicht aus der Verantwortung nehmen und macht, glaube ich, eh auch niemand.
Ja, ich glaube, es war ja eh ein fehleranfälliges Spiel dann, also dass zwei Spieler einen Fehler passieren, die sonst halt einfach eine Bank sind, weil beim 2-1 ist es ja auch sehr unglücklich. Kane köpft halt nach einem Freistoß von Juranovic den Ball halt wirklich direkt vor die Füße von Doki. Das ist natürlich dann, kommt dann in dem Spiel wahrscheinlich auch irgendwie alles zusammen. Generell, Max spricht seine eigene Frage an auf der Pressekonferenz. Er fragt ja eben Steffen Baumgart, warum man denn ja irgendwann eigentlich so tief gestanden hat und da irgendwie nicht mehr so richtig rausgegangen ist. Ihr könnt euch das gerne selber angucken. Ich sag mal so, die Antwort von Steffen Baumgart ist, ja, haben sie schon mal gegen den FC Bayern München gespielt? Eine super Antwort auf so eine Frage. Aber Petra, lass uns dann, also wir haben jetzt viel über die erste Halbzeit schon gesprochen. Lass uns doch einmal gerade auf die zweite Halbzeit dann gucken. Also du hast ja schon dann irgendwann eine Umstellung. Also Max spricht selber an, Karl kommt noch rein für Gnabry. Gleichzeitig hast du eben auch bei Union eine Umstellung. Karl kommt für Kemmlein, Juranovic für Havara. Und dann hast du nochmal einen Dreifachwechsel. Danach fällt dann zwar erst das 2-1. Aber wie würdest du denn auf diese zweite Hälfte der Unioner schauen?
Henne Ei. Ja. Bayern verändert die Dynamik. Bayern tauscht. Ich fand das gut, Ansa und Rothe waren platt. Die mussten wahrscheinlich tatsächlich raus. Und Kompanie hat ja dann auch sofort Leimer rausgenommen. Vermutlich in der Annahme, dass Leimer, wenn er jetzt zwei frische Leute auf seiner Seite kriegt, dass es dann noch problematischer für ihn wird. Aber das hat auch Union nicht geholfen. Also, dass die beiden draußen waren, hat Union meiner Meinung nach nicht geholfen. Und Bayern war besser drin. Die haben einfach wieder Druck aufgebaut, was ihnen in den ersten 45 Minuten gefehlt hat. Das kam dann in den zweiten 45 Minuten, fand ich, immer mehr zum Tragen. Und dann finde ich es immer ganz schwer zu beurteilen, lässt bei den einen der Druck nach und deswegen kommen die anderen ins Laufen oder ist das umgekehrt? Also ich weiß nicht, wer einem das wirklich beantworten kann, was denn jetzt wirklich die Ursache ist. Ich denke, jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt, dass die einfach so gut sind, dass bei dir alles zu 150% funktionieren muss und die müssen einen schlechten Tag haben. Und wenn die wieder ins Laufen kommen, wenn die sich ein bisschen schütteln, wenn die das Gefühl haben, oh Mist, jetzt müssen wir doch nochmal beißen, wir wollen dieses Spiel nicht verlieren, dann wird es für dich als Union halt echt schwer, dem entgegenzuhalten. Und du bist halt schon 45 Minuten oder 50 Minuten gerannt wie blöd, ne? Du bist eh schon platt und das macht ja auch was mit deinem Kopf. Das ist ja auch nicht so, dass die halt laufen und der Kopf schaltet ab, sondern du wirst ja auch müde im Kopf. Und dann hältst du den Bayern halt, glaube ich, einfach auch in der Form, wie die einzeln drauf sind, hältst du denen nicht stand. Und ich verstehe Steffen Baumgart tatsächlich. Ich verstehe nicht, wie er reagiert. Also ich finde, das muss man nicht so pumpig machen. Finde ich ein bisschen, ja, das geht anders. Aber ich glaube, dass er sich gedacht hat, Mensch, jetzt habe ich so ein geiles Spiel mit meiner Truppe hier abgeliefert. Und die haben Bayern an den Rand einer Niederlage gebracht, die über Bayern, die gerade alles und jeden schlagen. Und dann möchte mir jemand sagen, sie haben was falsch gemacht. Ne? Ich glaube, der hat sich einfach völlig ungerecht kritisiert gefühlt. Er ist nicht der Souveränste, wenn es um solche Dinge geht. Er kann da nicht drüber stehen und Max hat es dann einfach abbekommen und er hat das, glaube ich, einfach persönlich genommen. Aber ich verstehe schon, dass ihm die Frage insofern nicht gepasst hat, weil er ja auch sieht, was auf dem Platz passiert. Ja. Und weil er ja auch einschätzen kann, was seine Leute können. Und er sieht ja, die geben, was sie können und mehr geht halt einfach nicht. Und die kommen auch irgendwann mal an ihr Limit. Und ja. Ich glaube nicht, also ich persönlich, das mögen andere anders sehen, aber ich glaube nicht, dass Union mehr hätte machen können, als sie gemacht haben. Also das glaube ich tatsächlich nicht.
Und man muss natürlich auch sagen, auch wenn Ilic noch kein Tor erzielt hat, er ist ja trotzdem ein Spieler, wo man durchaus bei Union gemerkt hat, wenn er eben fehlt. Und da muss man sagen, er war ja verletzt für dieses Spiel, also er ist eben ausgefallen. Und dafür muss man eben auch die Leistung nochmal loben. Also ich fand zum Beispiel auch Aljoscha Kemlein wieder mit einem richtig, richtig guten Spiel, ehrlich gesagt. Also ich finde, man merkt von Spiel zu Spiel, dass er sich im Zentrum da besser findet, dass er so einen Kreativposten für Spiel auch mitbringt, wo er eben sich da auch selber wohlfühlt mehr. Also das hat man schon irgendwie gemerkt und natürlich eben dann mit Berg auf rechts und Anzahl auf links, du dann natürlich da auch die Schnelligkeit hast und du aber eben ja natürlich erstmal im Mittelfeld diesen Spieler brauchst, der dich da überhaupt bedienen kann und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Nichtsdestotrotz muss man eben einfach sagen, ist halt, also dass Harry Kane da halt trotzdem in der 90. plus 3 mal wieder richtig steht, mal wieder nochmal auf diesen zweiten Ball spekuliert und sich davon querfeld lösen kann. Es ist halt auch einfach persönliche Klasse, die du dann, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr verteidigen kannst. Ne? Also es ist super ärgerlich, weil es halt ein Nachspielzeit-Tor ist. Aber ich glaube trotzdem, gerade jetzt mit so ein paar Tagen Abstand, oder wenn die Union-Fans vielleicht dann nochmal die Länderspielpause drüber hatten, sehen sie, glaube ich, schon, dass das trotzdem ein super wichtiger Punkt ist, unter dem sie sich auf gar keinen Fall verstecken können, weil man muss halt wirklich nochmal betonen, die einzige Mannschaft, die der FC Bayern bisher da ungefähr hatte, war neben PSG am Dienstagabend Wien Wiesbaden im Pokal. Das war auch einfach, also ich wollte immer schon mal PSG, Union Berlin und Wien Wiesbaden in einem Satz sagen und nicht nur von der terminellen Ansetzung von Bayern sprechen. Aber das ist schon, also ich glaube, es ist sehr interessant. Und Petra, du hast einen Punkt ganz am Anfang gesagt und das ist eben dieses hält der Kader stand. Und da sehen wir jetzt, glaube ich, eventuell das, was Max und Co. in der Saison vor, also Vorschau so ein bisschen spekuliert haben, nämlich wir werden, wann kommt der Punkt, wo wir sehen, was, welche Auswirkungen die Club-WM auf Bayern und Dortmund haben wird. Und ich glaube, jetzt ist ein Vorteil, dass wir Länderspielpause haben, obwohl die Spieler natürlich trotzdem dann unterwegs sind. Aber da hast du, glaube ich, einen sehr interessanten Punkt gemacht. Ne? Also, dass man vielleicht jetzt anfängt zu sehen, dass es da durchaus Probleme geben könnte nach hinten raus, wenn dann mal die Physis nicht reicht.
Vor allem, wenn du eben diesen Company-Fußball, das wollte ich schon immer mal sagen, genau. Wenn du diesen Company-Fußball spielen lässt. Ne? Also wir kommen ja nachher noch zum Highlight HSV, BVB und zum Kovac-Fußball. Und wenn du dann den Unterschied einfach siehst und Company scheint nicht gewillt zu sein, da eine Pause reinzunehmen. Und ich glaube, der will das durchziehen. Ich glaube, der will so durch die Saison kommen, was da wolle und koste es, was da wolle. Zum Spiel möchte ich aber auch noch sagen, das gehört zur Wahrheit auch noch dazu, dass kurz vor der Pause kann es natürlich auch 2-1 vor Bayern stehen. Ne? Also wenn Diaz, der im Grunde allein für Renault steht, und das sind dann die er nicht macht. Ne? Der macht das 1-1 macht er eigentlich aus einem Winkel, der überhaupt nicht funktionieren kann. Und wenn er dann alleine vorm Torhüter steht, das macht er dann nicht. Also dann hätte es schon 2-1 stehen können. Und glaube, kurz drauf steht Kane im Abseits und der Treffer zählt nicht. Also das gehört zur Wahrheit auch dazu.
Ja, wo du gerade Wahrheit sagst, man muss auch sagen, wenn du die Szene siehst, Diaz bleibt tatsächlich auch im Rasen hängen. Also ihm so ein bisschen, glaube ich,
Okay.
Also du siehst so ein bisschen, dass er mit seinem einen Bein so leicht stecken bleibt und deshalb quasi den Schuss direkt nimmt. Sieht natürlich super unglücklich aus, aber ich glaube, er muss, glaube ich, auch relativ schnell abschließen, weil Renault da auch gut rauskommt. Und wenn wir über Renault reden, da meldet sich Sascha schon direkt. Ich weiß nicht, ob es darum geht oder generell.
Noch nicht um Renault, aber ich wollte mal kurz auf diese einen kleinen Callback machen, auf die den Company-Fußball und wie lange das die Spieler dann aushalten, weil ich glaube, dass da oft so eine die Fehleinschätzung vielleicht vorherrscht, dass nur weil Spieler sprinten, dass das immer schlecht für die Spieler wäre. Ich glaube, genau dieser Fußball passt eben sehr, sehr gut zu solchen schnellkräftigen Spielern wie in Olise, wie in Diaz. Auch Stanisic, auch der schnellste Spieler auf Platz gewesen, 32,5 km/h. Auch Leimer ist ja auch so ein, da kann ja irgendwie alles rennen, so. Also sprich bei Bayern, so die Spieler, die sprinten können und schnellkräftig sozusagen sind, das sind eben die Offensivspieler und diejenigen, die wie Kimmich, wie Kane eben nicht so schnell sind. Die laufen dann halt ihre 11, 12 Kilometer, wie jetzt wieder in diesem Spiel. Und das passt, glaube ich, trotzdem eher ganz gut zum Kader, so wie man die Spiele einsetzt. Also Bayern hat jetzt auch, obwohl man weniger in Summe gelaufen ist, einen Sprint weniger nur gemacht als Union, 134, und Union hat 135. Deswegen würde ich das gar nicht so pauschal sagen, nur weil sie intensiv spielen, müssen sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in einem Monat oder so alle verletzt sein. Ich glaube, das passt dann schon zu den Spielern, die gerade vorne sind. Also kannst du auch Lügen strafen, vielleicht ist es dann im Dezember also aber ich glaube,
dass das ich werde dich daran erinnern, gegebenenfalls. Hoffe aber, dass ich dich nicht erinnern muss, dass tatsächlich nichts passiert. Das wünsche ich niemandem. Mir geht es nicht mal so sehr um Bänder und sonstige Sprunggelenke, sondern mir geht es eigentlich mehr auch um den Kopf. Und du hast es in dem Spiel einfach gesehen. Nach Paris, ne? Du hast das gesehen, dass die im Kopf müde waren, dass das mental was mit dir macht. Und dann hast du natürlich auch Konstitutionen. Jetzt nimm mal Upamecano. Schauen wir mal, wie lange der das so durchziehen kann. Du hast halt auch die Fülle der Spiele. Das ist ja nicht so, dass die nur einmal die Woche spielen. Also ich wünsche es niemandem. Ich hoffe, dass das richtig gut geht, aber ich habe da schon meine Zweifel tatsächlich.
Ich sehe auch gerade, es gab in Summe auch nur 14 Fouls. Weiß nicht, Petra, ob du das bestätigen kannst, ob das jetzt auch so ein flüssiges Spiel war in Summe. Also spielt ja auch sicherlich mal eine Rolle so bei der Frische, wie oft dann auch die Spieler jeweils durchatmen können mit entsprechenden Fouls, die dann vielleicht auch Union irgendwie verursacht hat.
Die haben ihre Zweikämpfe eigentlich weitestgehend so ohne Fouls. Die haben die Bälle einfach abgenommen. Klingt auch merkwürdig, aber nee, ich fand nicht, dass es übermäßig viele Fouls gab, tatsächlich.
Ich wollte eine Sache noch ergänzen, und zwar, man muss ja auch sagen, Bayern ja vorher, also sie haben weiterhin die beste Defensive der Liga, aber vorher halt eben nur 4 Gegentore in 9 Spielen. Und jetzt hat Union es zumindest auch geschafft, ihnen 2 Gegentore in einem einzelnen Spiel zuzufügen. Ne? Also man muss wirklich sagen, ich glaube, weder muss man bei Bayern da groß anfangen zu diskutieren jetzt. Das passiert, glaube ich, mal, wie gesagt, du hast es so schön gesagt, Petra, Fülle der Spiele. Gleichzeitig kann man wirklich, glaube ich, einfach sagen, dass Union da mal wieder, ja, vielleicht ein Gesicht gezeigt hat, was man als neutrale, also sowohl als Fans, glaube ich, aber auch einfach als neutrale Beobachter und Beobachterinnen der Liga auch mal öfter sehen möchte. Ja, also wirklich dieses intensive, durchaus ja, also sie haben ja schon auch immer wieder versucht, Akzente zu setzen, und das fand ich durchaus, es war ein sehr ansehnliches Spiel über weite Strecken. Ne? Also es war wirklich ein Spiel, wo du gesehen hast, da gehen zwei Mannschaften ab irgendeinem Zeitpunkt wirklich all in und geben sich nicht zufrieden, und das ist ja das, was wir im Endeffekt auch sehen wollen. Ich würde ganz kurz entweder sagen, wir sprechen über Renault sogar noch ganz am Ende der Spieltags-Awards, außer gut, dann machen wir das so, bevor schon mal anteasern, damit ihr auch bitte alle bis zum Schluss hört. Aber ich glaube, sonst wird dieses Segment auch einfach einen Mühe zu lang. Ich sage euch ganz kurz noch, natürlich sind die Bayern auf Platz 1 mit 28 Punkten, Union auf Platz 11 mit 12 Punkten. Nach diesen 10 Spieltagen für die Bayern geht es nach der Länderspielpause zu Hause gegen den SC Freiburg und ein Auswärts bei Arsenal. Union Berlin spielt jetzt auswärts bei St. Pauli und dann zu Hause gegen Heidenheim. Und man muss ja sagen, es hätte einen Grund gegeben, warum Bayern vielleicht ein bisschen saurer auf diesen Punktverlust guckt. Und das wäre, wenn die Vereine nach ihnen ihre Hausaufgaben so richtig erledigt hätten. Das war aber nicht der Fall, denn die TSG schlägt RB Leipzig mit 3:1. Dabei gehen die Leipziger früh durch Diamondé mit 1:0 in Führung. Haidari kann dann nach 20 Minuten für die Sinsheimer erst ausgleichen und in Form von Lemperle dann das Spiel vor der Halbzeit sogar noch drehen. Grischa Prömel stellt in der 79. Minute auf 3:1, nachdem Aslanis Tor wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurde. Und auch Leipzig erzielt noch einen Treffer, der wird allerdings auch wegen Abseits zurückgenommen. Sascha, ganz kurz, bevor wir aufs Spiel gucken, gibt es ja ein Mal wieder. Ich nenne es liebevoll Haus auf Hoffenheim. Ich erkläre einmal ganz kurz, was da los war unter der Woche, falls es nicht alle mitbekommen haben. Unter der Woche wurden die beiden Mitglieder der Geschäftsführung, Marco Schütz und Frank Briel, abberufen. Sie galten eben auch durchaus im Verein, aber auch über, ich glaube, die Interne hinaus als Roger Wittmann-Kritiker. Roger Wittmann Chef der Spielerberatungsagentur Rogon. Wer den Rasenfunk hört, hat den Namen vielleicht schon das ein oder andere Mal gehört, hoffe ich auf jeden Fall. Und gegen den gab es dann eben viele, viele Proteste, weil Roger Wittmann gilt eben als durchaus sehr, sehr guter Freund von Dietmar Hopp. Und die Hoffenheim-Fans, die ja durchaus in den letzten Wochen und Monaten da auch immer wieder laut gegen geworden ist, gegen Roger Wittmann, gegen die Rolle von Dietmar Hopp im Verein, die haben protestiert in der Woche, die letzten Tage, aber eben auch im Stadion. Es gab so Steckbriefe, möchte ich mal sagen. Da stand Enkeltrickbetrüger Roger W. drauf, wurde eben über seine Tätigkeiten informiert, Aktionen rund im Stadion. Es gab ein großes Roger Wittmann, verpiss dich aus unserem Verein. Plakat vom Blog, und jetzt hat Roger Wittmann am Sonntag Strafanzeige gestellt, unter anderem wegen Aufruhr zur Gewalt, wirft Hoffenheim auch zu wenig Durchgreifen vor. Also Sascha, wir hatten alle möglichen Nebenschauplätze und dennoch gewinnt Hoffenheim am Ende dieses Spiel zu Hause mit 3:1. Die ganz provokante Frage, geht denn dieser Sieg für dich in Ordnung für die Hoffenheimer?
Ja, würde ich schon sagen. Es war ja der Unbeliebtiko, den Hoffenheim vor diesem Spieltag selbstironisch dort versucht hat zu inszenieren oder inszeniert hat, um der ganzen Sache zumindest noch so ein bisschen Würze reinzugeben. Mal wirklich so fernab von dieser ganzen Häme, von wegen, ja, war keiner im Stadion und Plastikvereine, bla bla bla, die Sprüche können wir jetzt alle hier machen. Aber es war trotzdem ein sehr ansehnliches Spiel, muss ich sagen. Also mir hat das schon ganz gut gefallen, wie viel Dampf RB direkt in der Anfangsphase hatte. Also gerade das Mittelfeld, Uetraogo und Baumgartner dort als Achter vor einem Seiwald, der dahinter auf der Sechs sehr, sehr viele Räume zugelaufen hat, hat mir schon sehr gut gefallen. Und dann auch ja, halt früh das Tor auch erzielt, weil aber auch, glaube ich, Bernardo ja, sich sehr früh schon zu so einer gelben Karte hat hinreißen lassen gegen Diomande, die eigentlich gar nicht notwendig war. Dort irgendwie wollte wahrscheinlich mal gucken, wie reißfest die Trikots von Puma sind. Also hat ihn da wirklich extrem lange festgehalten und kam dann eben auch so wirkte etwas gehemmt dann im Zweikampf letztlich im Strafraum, der dann zum 1:0 für Leipzig geführt hat. Aber trotzdem hat sich Hoffenheim, finde ich, danach gar nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen. Es hat trotzdem so diesen Stiefel weiter runtergespielt oder sich eigentlich sogar noch gesteigert, muss man sagen. Ist ja jetzt gar nicht in Hektik verfallen. Man hat nach wie vor immer Zufall über die rechte Seite gesucht. Also Hoffenheim hat in Summe 14 Flanken geschlagen, 7 davon nur Zufall. Und das war eben nicht purer Zufall, würde ich sagen, sondern das war eben auch gewollt, weil man... Ja klar, den muss man leider nehmen, den Witz, ja. Weil David Raum sehr, sehr häufig nach innen geschoben hat, eigentlich schon fast schon zu weit nach innen geschoben hat, weil auch die jeweiligen Achter, meistens war es im rechten Halbraum dort in der ersten Halbzeit, Böcher, der dort vorgeschoben hat, den hat Raum dann immer mal versucht aufzunehmen mit. Und dadurch ergab sich dann so um seinem Rücken häufig ja, der Platz für Zufall, der dann die Flanken auch genutzt hat, die dann auch ja, sehr häufig einfach zu gefährlichen Szenen geführt haben in der ersten Hälfte.
Ja, ich muss generell sagen, ich finde, man erkennt bei Hoffenheim durchaus auch einfach eine Weiterentwicklung. Also wenn ich mir so Ilzer-Fußball in der letzten Saison angeguckt habe, auch gerade wie sie nach Rückständen agiert haben, ist es schon ja ein Schritt nach vorne jetzt. Ne? Also du hast es eben gesagt, Sascha, sie haben sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Also du hattest das Gefühl, es steht immer noch 0-0. Obwohl Leipzig ja durchaus auch als Zweiter ja eigentlich durchaus da auch die Chancen drauf hatte, Bayern da richtig zu ärgern. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Also gerade was Burchard da immer wieder im Mittelfeld auch, der war ja gefühlt überall so und immer wieder involviert in den Offensivaktionen. Es gab ja diese Szene vom 2-1. Gibt es ja die Diskussion, ob es ein Foul war zwischen Touré und Uetraogo. War das für dich, also es gibt einen VAR-Check, Ittrich bleibt halt bei seiner On-Field-Entscheidung. Gab es für dich da irgendwie Spielraum, da tatsächlich auf Foul im Vorhinein zu entscheiden?
Ja, weiß nicht, ob irgendjemand in Sinsheim da die Tür offen gelassen hat, weil es Uetraogo dazu hingeweht hat, Richtung Strafraum. Also es war für mich kein Foul, er hat es ja irgendwie noch so versucht, sich in den Strafraum hineinzuschleppen und den Kontakt zu suchen. Also war für mich überhaupt nichts, gar kein Foul, gar nichts. Aber wie es Hoffenheim dann eben gemacht hat, war eigentlich ein sehr, sehr cooles Teamtor, wie man es wirklich von hinten heraus über Baumann dann die linke Seite Lemperle und Prömel dort sich den Ball nach vorn gespielt haben und dann war es dann eben wieder so ein Zufall, der den Ball dort reingeflankt hat. War schon sehr sachlich, konsequent einfach runtergespielt, wie es Hoffenheim dort gemacht hat und ja, auch dann im Laufe der ersten Halbzeit auch so diese Mittelfeldraute mit Abdullahu und dann Kramaric als Zehner, mit den beiden angesprochenen Achtern, die sehr lauffreudig waren, hat man eigentlich so das Mittelfeld der Leipziger ja einfach zahlenmäßig überrannt. Leipzig hat dann eigentlich in den ganzen ersten 45 Minuten keinerlei Mittel dagegen gefunden. Und das war, finde ich, so der Takeaway aus der ersten Hälfte, dass so die Offensive bei Hoffenheim das Spiel mehr oder weniger schon gewonnen hat oder die Weichen dahingestellt hat. Während es in der zweiten Halbzeit eher dann die Defensive war, die da dafür gesorgt hat, weil aber auch Leipzig dann auch ein bisschen umgestellt hat, Raum nicht mehr ganz so weit sich reingezogen hat. Nusa hat erkannt, dass er dann doch auch mal eine Defensivaufgabe hat in dem Spiel auf seiner linken Seite. Und dadurch hat dann Leipzig immer mehr die Oberhand gewonnen in dem Spiel in der zweiten Halbzeit.
Ja, ich hatte nämlich, Sven, nämlich auch mal eine Frage. Ich hatte das Gefühl, Hoffenheim hat zu Beginn der zweiten Halbzeit, beziehungsweise sogar in weiten, also bis zum vermeintlichen 3-1, würde ich sogar sagen, ja, fast so ein bisschen zu viel auf den Verwaltungsmodus geschaltet. Also du hattest eben immer, du hattest Nusa in der 56., der da gegen drei Hoffenheimer richtig stark im Dribbling ist und dann halt übers Tor schießt. Du hattest Baumann, der da immer diese Parade an die Latte nach, ich glaube, Diamondé-Schuss und da selber den Ball so ein bisschen verzweifelt hinterher guckt, glaube ich. Oder ja der Latte, glaube ich, auch dankbar war, dass er es eben auch an die Latte gelenkt hat. Ich hatte, also stand im Forum auch, dass es eben ein Spiel ist, was auch sehr gut 2-2 ausgehen kann. Einfach von, ich glaube, gerade wegen der zweiten Halbzeit. Man muss dann aber sagen, dass Hoffenheim momentan mit Prömel, der wirklich, also ein fitter Grischer Prömel ist, glaube ich, einfach wirklich was, mir persönlich macht das einfach Spaß, den dann auch zuzugucken beim Fußballspielen. Ich glaube, das ist einfach, also einfach guter Fußballspieler, ehrlich gesagt, der eben da Hoffenheim auch richtig weiterhilft. Aber würdest du denn sagen, es gab, also lag es einfach nur an Baumann, dass Leipzig da eben nicht auf den Ausgleich kommt oder hatte das eben im Endeffekt auch noch taktische Gründe?
Also es war natürlich auch so die offensive Effizienz, die Hoffenheim hatte. Also Dama war es dann, glaube ich, am Ende, der dann noch den vierten Torschuss hatte gegen Gulaschi, der dann parieren konnte. Es war auch die einzige Parade von Gulaschi in dem Spiel, muss man dazu sagen. Also ja, eigentlich aus drei Torschüssen drei Tore gemacht und auch gerade dieses Prömel-Tor war jetzt auch eins. Ich erinnere mich, ich glaube, so eins hat er schon mal geschossen, ob es für Union war oder noch für Hoffenheim, ich weiß es gar nicht. Aber sowas habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen, dass er sich den Ball dazu über den Standfuß ins lange Eck oder in Richtung zweiten Pfosten schießt, kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Das ist ja auch, glaube ich, ein Tor, was man auch nicht alle Tage sieht von einem Bundesligaspieler, selbst wenn es ein fitter Grischer Prömel ist, der sicherlich auch zu mehr in der Lage ist als so mancher anderer Achter in der Bundesliga. Insofern war das halt in Verbindung mit Baumann, also die offensive Effizienz plus auch David Raum schießt in der zweiten Halbzeit dann einmal den Pfosten. Aber auch, glaube ich, die Raumszene war jetzt auch keine rausgespielt. Es war, glaube ich, auch nach einer abgewehrten Ecke oder ja, wahlweise ein Einwurf oder so. Hoffenheim hat es dann schon ganz gut gemacht, aber hatte hinten auch die Fortune. Also so ein 2-2 wäre sicherlich auch gut möglich gewesen, so mit dem Hoffenheim auch, glaube ich, ganz gut hätte leben können. In Summe ist es auch so ein kämpferischer Sieg gewesen, ne? Der jetzt vielleicht nicht mehr so diese, was man Hoffenheim die letzten Jahre immer so ein bisschen angedichtet hat oder was man auch Wolfsburg vielleicht hier und da andichtet, dass es da auf der Ebene nicht so gut klappt. Aber in dem Spiel, man hat es gesehen, wenn die Mannschaft Phasen hat, in denen man aktiv sein kann, jetzt sei es mit oder gegen den Ball, dann hat sie immer ihre besten Momente. Wenn man sich defensiv eher passiv zurückzieht und dann einen Bürcher und auch einen Prömel dort nicht mehr so mit Dynamik in die Zweikämpfe gehen können, dann haben sie ihre Probleme, aber solange man da aktiv ist und immer wieder die Zweikämpfe wirklich auch sucht, wird es sehr, sehr schwierig für alle Teams in der Liga, glaube ich, gegen Hoffenheim zu spielen derzeit.
Ja, was ich sehr beeindruckend fand, also ich weiß natürlich immer nicht, ob diese Statistiken so exakt stimmen, aber die sind, also laut Kicker auf jeden Fall, sind die einfach 11 Kilometer mehr gelaufen als Leipzig. Und das fand ich, also das ist ja quasi ein kompletter Spieler mehr. Ne? Also wir haben eben über Union gegen Bayern gesprochen, wir haben über Bayern bei PSG gesprochen. Das fand ich dann auch schon krass. Also klar, Hoffenheim hatte auch den deutlich höheren Ballbesitz und die mehr Ballbesitzphasen eben auch. Aber das fand ich dann auch schon durchaus beeindruckend, weil sie eben dann auch gezeigt haben, dass sie eben bereit sind, diese Meter zu laufen und eben ja am Ende auch nach dem vermeintlichen 2-3, was es eben noch gab, ja auch einfach immer weitergelaufen sind und dann doch irgendwann gecheckt haben, okay, wir müssen eben hier noch ein bisschen ins Spielen investieren, und das hast du auch gemerkt. Und was ich, also bei Leipzig hatte ich dann das Gefühl, nach dem 3-1 und eben nach dem 2-3, was eben nicht gezählt hat, da ist auch so eine Frustration eingestiegen. Also es gab dieses Bakayoko mit diesem Ellenbogenschlag, wo das dann eine längere Unterbrechung nochmal gibt, Raum, der irgendwie die Balljungen anschreit, dass sie den Ball nicht schnell genug hergeben.
Ja, das war aber auch aufreizend lange manchmal, wie sehr sich der Balljunge oder der...
Gut, ich glaube, also das ist Taktik Kniff Nummer 1 in jedem Heimstadion. Klar. Also wer das noch nie beobachtet hat, der werfe wirklich den ersten Stein.
Den ersten Ball.
Und den ersten Ball, ja, oder wirft ihn halt eben nicht. Aber ich muss sagen, also ich gehörte in der letzten Saison durchaus mit zu den größten Kritikerinnen von der TSG, vielleicht außerhalb von Max und Hoffenheim-Fans, weil ich einfach gesagt habe, es frustriert mich, wie diese Mannschaft Fußball spielt, mit dem, was sie können sollten. Ich war überhaupt nicht davon überzeugt, dass man mit Elzer weitergemacht hat, über diese Saison hinaus und in die neue Saison gegangen ist. Und dafür muss ich sagen, wäre halt nicht eben alles drumherum wieder, dass man dann wieder auch spricht, naja, geht Schicker jetzt doch auch wieder zu Salzburg und musst du dann eigentlich wieder neu aufbauen. Das wird noch Thema genug, und da stelle ich schon mal liebe Grüße an Luis Löser, der darf das dann in irgendeinem Schwerpunkt mal aufarbeiten. Das muss zum Glück nicht ich machen. Aber generell, finde ich, bewegt sich da die TSG in die richtige Richtung, was das rein Spielerische auf dem Feld betrifft. Und da muss man einfach sagen, nach der letzten Saison ist das ja schon das, was man auch von ihnen erwartet hat. Dass es dann jetzt eben auch nach oben geht. Also, dass man eben nicht nochmal ein komplettes Jahr Abstiegskampf spielt, ehrlich gesagt.
Noch ist die Saison nicht rum.
Nein. Ja. Die Kilometer waren aber nicht neu, ne? Also die sind tatsächlich diese Saison in jedem Spiel so viel gelaufen. Jetzt vielleicht nicht auch 128, aber die laufen wirklich wahnsinnig viel diese Saison.
Ja, aber weil das, glaube ich, auch so ein Punkt war, also man spricht ja immer so gerne beim Fußball von den Basics, und das sind halt einfach Dinge, die letzte Saison zum Teil gefehlt haben. Also dass man alleine körperlich einfach das Gefühl hatte, sie sind überhaupt nicht fit. Also diese Mannschaft wirkt ja zum Teil einfach wirklich unfit. Und klar, du kannst, also nur weil du über 125 Kilometer läufst, gewinnst du keine Spiele, das ist klar. Aber alleine eben diese Bereitschaft zu haben, diese Meter zu laufen, das hilft, glaube ich, schon. Ich muss generell noch sagen, dass ich einfach als so kleinen Seitenhieb vielleicht an die Berichterstattung. Es gab kurz vor Spielbeginn den Hinweis, dass es eben diesen Wechsel in der Geschäftsführung gab, aber dann hatte man halt Uwe Gensheimer in der Halbzeit da stehen. Und ich möchte wirklich nichts gegen Uwe Gensheimer sagen, der macht bestimmt einen super Job als, ich glaube, er ist Geschäftsführer oder leitender Direktor oder was bei den Rhein-Neckar-Löwen, aber in so einer Halbzeit sich dann jemand vom Handball zu suchen, der natürlich jetzt nicht anfängt, die TSG da irgendwie zu kritisieren. Boah, also weiß ich nicht, ob man da nicht irgendwie, also meine persönliche Meinung ist, klar, wenn du solche Einladungen sind länger als 20 Minuten vor Spielbeginn, aber da dachte ich schon so, okay, da hättest du auch schon mehr rausholen können, vor allem, weil es ja die Ansprechpartner und die Quellen dazu gab im Stadion.
Kai Diekmann als Kommentator hat jetzt auch da überraschenderweise auch nicht groß was zugesagt.
Ja, wie gesagt, ich finde es dann ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil wir haben schon gesagt, klar, man hat irgendwie immer so vielleicht sonst den Reflex, da so ein bisschen drüber zu lächeln, aber im Endeffekt ist dafür Hoffenheim jetzt schon zu lange in der Liga, als dass wir sagen, okay, das lassen wir den durchgehen, so nach dem Motto. Und es war ja auch sehr prominent, wie gesagt, dieses Banner. In jeder Einstellung konntest du es ja eigentlich sehen, wenn die Hoffenheimer Kurve irgendwie gezeigt wurde, bei den Interviews konntest du es sehen, und da irgendwie so gar nicht drauf einzugehen, fand ich dann, also auf jeden Fall bei Sky nicht, ich habe es natürlich nicht in der Konferenz geguckt, sondern als Einzelspiel, fand ich dann schon sehr schwach in der Ausführung. Das war noch meine 2 Cents dazu, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob Sascha, du sonst noch Punkte zu diesem Spiel hast. Ich finde irgendwie,
Gott schütze Grisha Prümel, und einen Haken hinter.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, können sie mit leben. Für Leipzig eben bitter, weil man hätte halt mit einem Sieg den Abstand auf 3 Punkte verringern können zu den Bayern. Jetzt ist es eben Platz 2 mit 22 Punkten. Hoffenheim auf Platz 6 mit 19 Punkten. Wie gesagt, da ist auf jeden Fall eine leichte Formkurve nach oben, möchte ich so ausdrücken, zu erkennen. Dann wollen wir zum nächsten Spiel springen. Ah, Entschuldigung, natürlich. Die nächsten Spiele von der TSG ist Mainz auswärts und Augsburg heim. Da bin ich sehr gespannt, was für eine TSG wir da sehen werden. Und dann haben wir RB Leipzig, die spielen zu Hause gegen Werder Bremen und dann auswärts bei Borussia Mönchengladbach. Und jetzt kommen wir aber zum dritten Spiel dieser Besprechung. Und da, ja, muss Dortmund in letzter Minute ein Unentschieden gegen den HSV hinnehmen und lässt auch Punkte liegen. Der HSV wiederum erzwingt einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Chukwuemeka bringt den BVB in der 64. Minute in Führung. Der eingewechselte Königsdörfer, der erzielt dann in der 7. Minute der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer und sein erstes Saisontor. Petra, lass uns mal beim BVB starten. Warum hat sich Dortmund denn über weite Strecken so schwer getan in diesem Spiel?
Die Fragen sind immer so toll.
Tut mir leid.
Warum hat sich Dortmund so schwer getan? Ich habe die Spiele Union, Bayern und HSV Dortmund hintereinander geguckt.
Mhm.
Also die Hennen und die Eier, die verfolgen mich. Warum haben die sich schwer getan? Die kommen auch aus der Champions League. Die hatten keinen so einen schönen Abend, wie ihn die Bayern hatten. Die haben getauscht. Und das war, ich fand es ein schlimmes Spiel, tatsächlich. Also ich fand die erste halbe Stunde, ist einfach gar nichts passiert. Positiv kann man sagen, beide Defensivreihen haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich fand beim HSV die Defensiven sehr, sehr gut. Die standen gut, die haben sich in jeden Zweikampf reingehauen. Die haben es jetzt natürlich nicht so wie Union gemacht. Also dieses Pressing war nicht in dem Fall vorhanden. Aber die Dortmunder waren eigentlich drückend überlegen, haben sich den Ball hin und her geschoben, sind ein bisschen über die Mittellinie und das fiel ihnen eigentlich überhaupt nicht ein. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendeiner auf dem Platz steht, der eine Idee hat oder der wirklich Bock hat zu kicken. Oder ich fand es war eine ganz seltsame Stimmung, eine ganz merkwürdige Atmosphäre, als hätten die Hamburger mehr erwartet und waren ein Stück weit überrascht, dass nicht mehr kam vom BVB. Sie konnten das wahnsinnig gut wegverteidigen. Es hat immer gereicht, dass da ein Fuß dazwischen war, dass da zwei Hamburger draufgegangen sind. Das war überhaupt kein Problem. Und die Dortmunder, ich weiß nicht, ob die gedacht haben, es wird einfacher gegen den HSV. Das machen wir schon. Da schieben wir uns die Bälle ein bisschen hinterher und dann wird schon irgendeiner reinfallen. Ich fand Chukwuemeka fand ich gut. Der hat wirklich was versucht, der ist viel gelaufen, der hatte auch durchaus mal eine Idee. Es hat mir echt richtig gut gefallen. Maxi Bayer hat mir wahnsinnig leid getan in diesem Spiel. Ich habe selten einen so verunsicherten Spieler gesehen. Bei dem hat aber gar nichts funktioniert. Also er hat sich sehr bemüht, er ist viel gelaufen und das kann ich ihm überhaupt nicht absprechen. Aber ihm sind die Bälle versprungen. Die Pässe haben nicht funktioniert. Er hat sich wahnsinnig schnell die Bälle abnehmen. Also ich fand ihn so ein bisschen lost auf dem Feld. Inwiefern das mit seiner Nicht-Nominierung zu tun hat, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ihn das so verunsichert, aber der kam überhaupt nicht klar. Wilson hatte große Probleme. Da hat auch nicht wirklich viel funktioniert. Ich glaube, dass auch dieses ständige Wechseln der Außenspieler, Kovac macht das ja unheimlich gern, dass er da rotiert und dass ständig jemand anderes außen spielt. Da tun die sich schwer. Ich habe immer das Gefühl, die sind nicht richtig eingespielt. Klar, hinten drin sind die eine Bank. Also ich fand die Kombi Anton, Can, Schlotterbeck fand ich richtig, richtig gut. Die waren richtig massiv. Die Hamburger hatten, also ich hatte überhaupt nicht eine Sekunde das Gefühl, Hamburg wird ein Tor schießen.
Ja, also man muss...
Ja, du, sag.
Ja, genau, ganz kurz natürlich, weil natürlich Jera, der ja schon so der Kreativposten einfach im HSV-Spiel ist, und dann war halt auch Pausen für Königsdörfer drauf. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die komplette Offensivreihe der Hamburger komplett in der Luft hängt. Also die haben stark verteidigt, aber ich hatte das Gefühl, es gab überhaupt gar kein Zusammenspiel zwischen Abwehrreihen. und Offensivverbund. Also die haben, du hast total richtig gesagt, die haben super gut gestanden. Also ich glaube, gerade für John Thorin und Riga war das ein super wichtiges Spiel, weil der hatte echt keinen guten Einstand mit dem HSV über weite Strecken oder wenn er gespielt hat in der Saison. Und da muss ich einfach sagen, das war ein gutes Spiel, das hat er gut gemacht auf Außen, aber du hattest halt einfach irgendwie überhaupt gar keine Bindung dazwischen. Und da muss man einfach sagen, ja, okay, ne, du hast gesagt, Anton, Can, Schlotterbeck, die haben das gut gemacht da, aber man muss halt auch sagen, sie wurden halt auch nicht wirklich getestet. Nein. Das ist wieder Henne-Ei, ne? Also liegt es daran, weil sie kompakt gestanden haben oder weil dem HSV zu wenig eingefallen ist. Ich würde tatsächlich ein bisschen noch auf 2 tendieren, aber man muss eben sagen, also auch Guirassy hat ja ehrlich gesagt, also den haben sie gut aus dem Spiel genommen, die HSVer. Da hatte ich auch das Gefühl, das war so ein Spiel, gut, bei dem ist es häufiger mal, der braucht eine einzelne Szene und dann ist er drin. Aber der wirkte auch sehr frustriert für mich.
Ja, aber haben ihn die Dortmunder denn versucht, ins Spiel zu bringen? Kam da denn was? Also du sagst, der HSV hat ihn gut rausgenommen, aber war das so schwer?
Ja, ja, genau, hast du auf jeden Fall recht. Ja, ja, klar, also da fehlte eben auch die Bindung. Und da muss man halt irgendwie sagen, also du hattest jetzt dieses Spiel bei Man City, das kann dir, ich sag mal vorsichtig, das kann dir passieren gegen City. Da war, aber man hatte irgendwie das Gefühl, die gleichen Probleme, die man zum Teil gegen Man City hatte, hatte man auch gegen den HSV, nur dass da halt eben nicht City auf dem Blatt steht. Ne? Also eben, dass Bayer wieder diese Zeit hat, wo er nicht so ganz weiß, welche Rolle soll er spielen, dass er verunsichert wirkt, das hattest du eben gegen City auch. Und da muss man dann, glaube ich, sagen, also du hattest auch schon dieses Spiel gegen Augsburg, was nicht gut war, über weite Strecken, wo eben auch eine Einzelaktion im Endeffekt reicht. Also das Tor fällt ja auch sehr kurios. Es ist irgendwie eine Ecke, der zweite und der dritte Ball, die landen immer wieder im Dortmunder Ballbesitz. Dann gibt es so einen halben Fallrückzieher von Schlotterbeck und im Endeffekt kann Chukwuemeka dann da abstauben. Aber es war ja, man muss ja auch da sagen, es war ja kein nicht wirklich gut rausgespielter Treffer. Also vielleicht bin ich da auch zu streng mit dem BVB. Ich weiß, man tendiert dann dazu. Aber ich fand es schon ein sehr frustrierendes Spiel. Und ja, weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was man aus Dortmunder Sicht mit diesem Spiel jetzt macht.
Also ich fand nicht, dass das irgendwas anderes war als die letzten Spiele. Also du hast Kovac und du kriegst Kovac.
Ja.
Er hat die Mannschaft defensiv absolut stabilisiert. Das hat er richtig gut hingekriegt und die hatten massive Probleme, das hat er geschafft. Aber dieses, wir stehen hinten super und wir verteidigen alles weg und irgendwie wird schon einer reingehen und dann bringen wir das 1-0 über die Zeit. Das ist halt nicht das Gelbe vom Ei, wenn du solche Spieler auf dem Platz stehen hast. Und ich glaube nicht, dass es mit diesem Kader nicht anders ginge. Also ich finde, dass zum Beispiel Fabio Silva die letzten Spiele, wenn er reinkam, der hat mir unheimlich gut gefallen. Der bringt nochmal so diese Frische rein, diese Leichtigkeit. Der hat Bock zum Zocken. Das sieht echt gut aus, was der macht. Der spielt wahnsinnig wenig. Klar, Kovac argumentiert dann, man müsse aufpassen wegen der Verletzung. Und auf der anderen Seite sagt er aber, wenn ich einen Spieler bringe wie Can und Schlotterbeck, egal wie lange die draußen waren, ein halbes Jahr, 5 Monate, wenn ich sie bringe, dann sind die fit. Mhm. Ich habe so eine gute Abteilung, die machen mir meine Spieler fit. Und wenn die dann wieder im Kader stehen, dann können die spielen. Und bei Silva sagt er kann es nicht. Also das sind alles so... Das ist nicht sein Ding, habe ich das Gefühl. Der will die defensiv sicher haben, der will die arbeiten lassen, der rührt Beton an. Und so war es ja dann, auch wenn wir jetzt schon beim Ende vom Spiel sind. Also wenn ich dann am Ende nochmal die letzten paar Minuten der Nachspielzeit mich fürchte vor Robert Glatzel und dem HSV und bringt dann nochmal jeden Defensiven, den ich auf der Bank habe, um da noch die letzten Minuten zuzumachen. Sorry, aber das finde das traurig. Also ich fand dieses Spiel wirklich total frustrierend. Jetzt bin ich natürlich dem BVB liebevoll zugetan. Insofern war das nicht mein Spieltag. Und auch dieses Spiel fand es ganz schlimm anzugucken. Schlotterbeck hat nach dem Spiel gesagt, wir müssten mal wieder anfangen, mehr Fußball zu spielen. Und ich glaube, das trifft es ziemlich genau. Und ich habe das Gefühl, dass, also medial finde ich es total interessant, wie viel Kredit Niko Kovac hat, wie positiv der medial gesehen wird im Vergleich zu seinen Vorgängern, die man ja sehr schnell kritisiert hat und die auch in den Kommentaren der Spiele, also falls ihr Man City, was ihr das Spiel gegen Man City gesehen habt, ich glaube Jan Blate war es, der immer wieder gesagt hat, dass sie 4 bis 6 Minuten echt richtig gut waren. Und der wirklich immer wieder verzweifelt versucht hat, das Positive. Und am Ende kam dann, ja, aber das ist nicht mehr der alte BVB und die sind jetzt so stabil. Und Niko Kovac hat die so stabilisiert, die haben gar keine Probleme. Die fahren nach Hamburg und machen das locker. Und da ist wahnsinnig viel mediales Gedöns dabei. Also das, obwohl du im Grunde die gleiche Problematik hast, die du vorher hattest. Du hast Augsburg angesprochen, auch das war kein gutes Spiel. Auch da hat man mehr oder weniger glücklich gewonnen. Und ich finde, Niko Kovac tut dem BVB nicht gut. Er versucht ihn er hat ihn stabilisiert, aber er versucht ihn zu verändern und nicht ins Positive. Und ich glaube auch, dass der Unmut der Fans scheint mir zu wachsen. Also der Rückhalt scheint zumindest öffentlich etwas zu schwinden, weil das eine Art und Weise ist, mit der kann man wenig anfangen. Also zumindest ist das mein Eindruck.
Ich meine, dazu muss man ja trotzdem sagen, erst eine Niederlage in der laufenden Saison, eben in der Bundesliga. Also es ist ja, sie sind halt trotzdem im Soll, aber ich verstehe halt schon, weil es ja immer wieder dieses ist, das ewige Niko Kovac-Problem, kriegt das hin, eine Mannschaft auch irgendwann weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist das, was du auch so ein bisschen durchklingen lässt. Und verändern heißt halt nicht unbedingt weiterentwickeln. Also die Frage ist halt immer so ein bisschen, was sind denn Borussia Dortmunds Ziele? Und wenn du halt relativ früh in der Saison sagen kannst, okay, Meisterschaft wird ein bisschen schwierig, dann bleibt dir halt der DFB-Pokal und die Champions League. Und da ist dann halt, wenn du dann in Duellen gegen Man City dann doch den deutlichen Unterschied siehst, wird der Frust wahrscheinlich, glaube ich, schon nochmal größer. Generell, ja, also vieles, was du sagst, du verfolgst in die BVB da auch etwas enger noch als ich, aber also ich verstehe schon. Trotzdem muss man, glaube ich, einfach sagen, sie sind halt in der Liga an sich auf einem Level angekommen. Also es gab halt eben trotzdem in der Vergangenheit, da hätten sie dieses Spiel vielleicht auch noch verloren. Da hätten sie auch das Augsburg-Spiel vielleicht nicht gewonnen. Und da muss man sagen, also rein ergebnistechnisch, machen sie, glaube ich, schon Schritte gerade, die sie in der Vergangenheit nicht gemacht haben. Aber es bringt dir halt im Endeffekt nichts, wenn du nicht irgendwann das auch aufs internationale Level heben kannst, glaube ich.
Ist das so? Also die haben ja gegen HSV nicht verloren, ne? Es waren Unentschieden.
Ja, klar.
Ja? Also und gegen wen haben sie gespielt in der Liga bisher?
Ja, ich muss selber nochmal gucken. Also die letzten Spiele waren Augsburg. RB
hatten sie schon.
Ja, Sieg gegen Frankfurt im Pokal, knapper Sieg gegen Köln. Ja, ich glaube, also es ist halt irgendwie frustrierend, weil man, glaube ich, ja auch einfach, weil das natürlich auch aus dem Wunsch herkommt, dass wir einen Titelkampf haben und dass wir vielleicht auch, also ich bin kein Mensch, der sagt, international bin ich irgendwie für die deutschen Vereine, aber ne, man sagt ja irgendwie schon, okay, generell ja schon, guckt man da so ein bisschen drauf und guckt auf die deutschen Vereine und wie sie spielen und dann frustriert es natürlich schon. Aber ich bin trotzdem mal gespannt, wie das jetzt weitergeht mit dem BVB. Also es ist halt dann die Frage, ne? Wie gehen sie dann gegen Stuttgart, Villarreal? Das werden, glaube ich, nochmal, also nach der Länderspielpause dann eben nochmal Spiele. Also ich würde, glaube ich, sagen, so die richtige Prognose oder die richtige Fazit zur, weil man ja auch mit Kovac verlängert hat, können wir so in der Winterpause nochmal ziehen. Also da bin ich dann nochmal gespannt, was wir dann eben auch dann sehen, wenn eben dann auch mal länger Pause ist und du eben nicht diese Eingespieltheit drin hast, die du in der Theorie ja durch die Club-WM hast. Das wird, glaube ich, spannend. Ich wollte noch eine Sache erwähnen, und zwar eine ziemlich emotionale Sache. Vor Spielbeginn war Dennis Diekmeyer auch im Stadion, denn seine Tochter Delani, die ist ja an einer besonders schlimmen Art von Krebs erkrankt, leider. Und deshalb ist der HSV mit Trikots aufgelaufen mit Yes We Can, Sir, aber das CER durchgestrichen. Auch beim SV Sandhausen gab es da Spruchbänder und Wörter der Unterstützung. Und das fand ich einfach eine sehr, sehr schöne Geste, ihn da auch zu unterstützen. Und ich glaube, da kann man einfach ganz unironisch sagen, da wünschen wir den Diekmeyers alles Gute für die Zukunft. Und dass das, wenn es irgendwie geht, für Delaney auch gut ausgeht. Das wollte ich vor das unter den Tisch fällt noch erwähnt haben.
Das wäre nicht unter den Tisch gefallen. Also auch von mir die wärmsten Grüße, die ich aufbringen kann und mein ganzes Mitgefühl im positiven Sinne.
Gut. Gibt es sonst noch was, was vielleicht du auch, Sascha, zu dem Spiel verlieren möchtest? So generell, sonst würde ich sagen, schauen wir mal auf unser nächstes Spiel.
Go on.
Go on. Ach, da. Gut, also wie gesagt, ich habe beim BVB schon gesagt, da sind die nächsten Spiele der VfB Stuttgart zu Hause und dann Villarreal auch zu Hause. Also es folgen zwei Heimspiele. Der SV, der spielt jetzt auswärts bei Augsburg nach der Länderspielpause und empfängt dann zu Hause den VfB Stuttgart. Da gibt es ja auch so eine oder andere Historie noch aus den letzten paar Jahren. Da sind wir mal gespannt, was wir da erwarten können. Der BVB auf Platz 3 mit 21 Punkten, ein Punkt hinter Leipzig, 7 Punkte hinter Bayern München. Und der Hamburger SV, der steht auf Platz 13 mit 9 Punkten, zumindest 4 Punkte weg von einem direkten Abstiegsplatz. Und ich glaube, das ist ja schon mal für alle HSV-Fans eine schöne Entwicklung. Wir kommen zum einen der Sonntagsspiele und das war der VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg. Da muss man sagen, der FCA, der verliert auch das vierte Spiel in Folge. Dabei sah das lange Zeit gar nicht mal so aus, denn die Augsburger gehen zweimal in Führung. Rieder bringt die Fuggerstädter nach 8 Minuten das erste Mal in Führung. Maxi Mittelstädt kann 10 Minuten später vom Punkt ausgleichen, nachdem Sagadou von Schlotterbeck gefoult wird. In der 26. Minute erzielt Massengo dann die erneute Augsburger Führung nach einem sehr erfolgreichen hohen Pressing gegen Atakan Karasor. Undav kann aber wiederum für die Stuttgarter in der 39. Minute ausgleichen. Die zweite Halbzeit, die bleibt dann, gerade gemessen an der ersten Halbzeit, weitestgehend ereignislos. In der 80. Minute kann dann aber Dennis Undav den Stuttgarter Siegtreffer erzielen. Sascha, ich fange mal mit dir an. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Halbzeiten gesehen, glaube ich. Hat dich denn generell das Auftreten der Augsburger, die ja durchaus über weite Strecken da in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht haben, ein bisschen überrascht?
Ja, würde ich schon sagen. Also, wobei nach diesem Dortmund-Spiel eher weniger, weil da ja schon die Ansätze im Spiel gegen den Ball gut waren, auch verglichen mit dem RB-Spiel dann noch eine Woche zuvor. Aber das ging ja auch fast schlechter gar nicht. Deswegen war das insofern schon eine sehr, sehr gute erste Hälfte, die wir dort eigentlich gesehen haben, also auch von beiden Seiten. Mhm. Das ist ja auch, sage ich mal, wenn ihr im Rasenfunk zu Gast ist das ja immer in der Woche zuvor immer so ein bisschen so ein Lotteriespiel. Man will sich halt immer genau raussuchen, welche Spiele man denn jetzt nimmt, in der Hoffnung, dass man jetzt gar nicht diese ganzen Graupen-Kicks dort und Grotten-Kicks dort sich schnappt. Und ich war fast schon begeistert, dass ich erst RB gegen Hoffenheim hatte, was ein super Spiel war. Jetzt dann die erste Halbzeit Stuttgart gegen Augsburg, auch fantastisch. Und dann, zweite Halbzeit war dann doch eher wieder die Regression zur Mitte. Es war nicht ganz so schlimm wie Frankfurt gegen Mainz, können wir nachher auch noch drauf zu sprechen, aber die erste Halbzeit wirklich hat mir gut gefallen, aber das Spiel lebte auch, finde ich, von der Fehleranfälligkeit der Stuttgarter auch im Spielaufbau, also das 2:1, was Augsburg erzielt, also ich verstehe, wir hatten es auch der letzten Woche schon, Heuer Fernandes gegen wen hat Hamburg letzte Woche gespielt, hat auch Heuer Fernandes auch so einen ganz fürchterlichen Pass gespielt im Aufbau, ich glaube gegen Gladbach war das, meine ich?
Nee. Letzte Woche St. Pauli gegen Gladbach, guck mal.
Aber da hat Vasil aber auch so einen fürchterlichen Pass gespielt. Genau, und Heuer Fernandes gegen Köln. So. Plus noch Nübel letzte Woche gegen Leipzig, wo er dort nochmal ins Dribbling gehen will. Also häufig halt, also wir sehen es halt immer häufiger, dass Torhüter immer versuchen, diesen Pass Richtung Sechster zu spielen, obwohl jetzt wie in dem Fall Karasor, also wie nah soll Massengo noch an Karasor rangehen? Ich verstehe nicht, warum Nübel dort diesen Ball dort ausgerechnet zum Sechster hinspielt. Und selbst wenn Karasor an den Ball kommt, was ist die Anschlussaktion für ihn? Mhm. Vielleicht auch, wenn es, sag ich mal, mannschaftstaktisch so gewollt ist oder gruppentaktisch so gewollt ist, dass man das von hinten raus immer über den Sechser löst, sollten sich manche Torhüter auch nicht zu schade sein, den Ball auch gerne mal Richtung Stürmer vorn zu schlagen. Klammer auf, in dem Spiel war es jetzt gerade in der ersten Halbzeit nicht so oft von Erfolg gekrönt, weil Undav einfach nicht dieser Zielspieler ist für hohe Bälle. Ich finde, das ist immer ein Spieler, der die Bälle in den Fuß braucht. Also Mazzima hat ihm da eigentlich über weite Strecken komplett kaltgestellt bei diesen langen Bällen, die man da gesucht hat. Deswegen ist Undav immer tiefer gekommen, aber war da eigentlich gar nicht so richtig gut im Spiel, muss ich sagen. Macht dann natürlich auch das 2:2 später. Aber erste Halbzeit eigentlich, ja, größtenteils abgemeldet und Stuttgart dann auch phasenweise sehr, ja, überambitioniert, ein bisschen hektisch teilweise gewesen. Also erinnere mich dann noch an eine Szene, in der Jeltsch raus Richtung Rechtsverteidiger gespielt hat und dann auf einmal hinterhergerannt ist Richtung Sechserraum, obwohl da schon stiller stand. So, also sie standen sich irgendwie mit 3 Mann komplett auf den Füßen im rechten Halbraum. Und so Sachen waren dann halt dabei, wo ich dachte, naja, vielleicht, wenn Augsburg jetzt das Tempo so hochhält und diese Intensität auch im Pressing hochhält, könnte da wirklich was gehen. Aber ja, spätestens in der zweiten Halbzeit ist dann Augsburg auch so ein bisschen die Luft ausgegangen, hatte ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, ob ihr den Eindruck geteilt habt.
Petra, ich gebe das gerne einmal an dich weiter, bevor ich darauf antworte.
Also ich fand Onda tatsächlich besser, als du ihn gesehen hast. Ich fand eigentlich, dass er das recht gut gemacht hat. Und es gab ja auch die eine Szene, als er den Ball recht spektakulär aus der Luft nimmt. Also ich habe den jetzt gar nicht so schlecht gesehen. Im Gegenteil, ich fand den relativ gut tatsächlich. Bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Mhm. Dass den Augsburgern die Luft ausgeht, ja, aber auch der VfB wurde stärker. Es ist ganz schlimm, es tut mir furchtbar leid, dass ich das bei jedem Spiel sagen muss. Aber auch dieses Spiel schien mir wieder so. Also wie Sascha das gesagt hat, Stuttgart macht Fehler im Aufbau. Die Tore, die Augsburg erzielt Augsburg auch mit freundlicher Mithilfe, weil Stuttgart die Fehler macht. Und Stuttgart wird stabiler. Die werden stabiler, die reißen sich ein bisschen am Riemen, da läuft wieder mehr. Und Augsburg kriegt dann mehr Probleme. Also für mich ist es halt wieder genau diese Situation. Und klar, dass Augsburg dann ein bisschen Luftprobleme kriegt, weil sie viel versucht haben, auch intensiv das Ganze versucht haben. Und ich meine, die Fehler musst du nutzen, ne? Also es nützt ja alles nichts, wenn der Gegner Fehler macht und bist nicht in der Lage, da Profit rauszuschlagen. Das ist auch eine Fähigkeit. Das können leider auch nicht alle. Insofern, das klingt immer so, als würde ich die Leistung schmälern wollen. Das möchte ich gar nicht. Aber ich glaube, dass der VfB da einen großen Anteil dran hatte.
Ich glaube, was halt so
die Tore erzielen konnte.
Ja, sorry, wollte ich gar nicht unterbrechen. Ich glaube, was halt so bitter ist, gerade mit dem 3:2, ist, dass Augsburg 3 Minuten zuvor ja eigentlich selber die Chance aufs 3:2 ist. Also was du ansprichst mit, dir werden Fehler geboten und du nutzt sie nicht und die Gegenseite nutzt es dann, hast du da ja eigentlich, wo Sende da übers Tor schießt, Kader eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht, also eben auch mit der guten Vorarbeit vom 1-0. Das ist halt super bitter, weil das ist halt irgendwie dieser Klassiker, ne? Wenn du oben in der Tabelle stehst, dann gelingt dir sowas, wie bei Undav zum 3-2, ne? Der Ball wird noch passend abgefälscht, so leicht. Da kann Damen, glaube ich, einfach kaum was machen.
Ja, aber da wirklich, also ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, aber Matsima dreht sich dort weg.
Ja, ja,
das hat, glaube ich, auch Finn Dahmen, also der steht, er guckt ihn an, also Matsima macht, glaube ich, die rechte Ecke zu von Finn Dahmen ausgehen, er dreht sich dort so komplett einmal weg und Finn Dahmen macht eigentlich schon die linke Ecke zu, also ja. Ich sehe nämlich wirklich noch an diese Freiburger Zeiten zurück, an denen mannschaftstaktisch so gut gearbeitet wurde, dass ganz klar war, der Verteidiger, der jetzt reinschiebt, macht die ballnahe Ecke zu und der Torhüter eben die ballferne Seite zu. Und ja, mit welcher Konsequenz das damals gemacht wurde, das sieht man jetzt immer weniger in der Bundesliga, muss man dazu sagen. Und da wirklich eklatant, wie sich Matsima wegdreht. Und Van Damen hat es dann ja auch wirklich ihm nochmal deutlich gesagt.
Ja, ich glaube sowieso Van Damen sehr, also der kann ja fürs 2:2 auch nichts, ne? Also ich dachte im ersten Moment, das kann niemals Tor sein. Ich brauchte auch wirklich die Hawkeye-Einstellung, weil ich es fand, durch reine Kameraeinstellungen konntest du nicht erkennen, sah es überhaupt nicht so aus, als wäre der Ball mit vollem Umfang über der Linie, ehrlich gesagt, da. Dahmen verletzt sich, glaube ich, noch so leicht, sogar in dieser Situation. Eigentlich fischt er den Ball halt schon halb raus, ist halt ein bisschen unglücklich. Natürlich auch gleichzeitig dann im Endeffekt gute Kraft auch hinter von Undav, dann hinter dem Kopfball, dass es dann doch gereicht hat, quasi, ihn hinter die Linie zu bekommen. Aber ja, also ich würde bei Dahmen ehrlich gesagt auch null irgendwie die Schuld suchen. Ja. Ich meine, das ist halt immer total ungünstig, weil wir reden beim FCA halt über das Team mit den meisten Gegentoren mit 24 nach 10 Spielen. Das ist fast ein 2,5er-Schnitt. Ne? Mhm. Also klar, du kannst keine halben Tore messen, das ist mir schon bewusst. Aber das ist schon, da gehst du mit einer Hypothek in jedes Spiel schon rein, dass du weißt, okay, das wird echt schwierig. Und da muss man leider einfach sagen, das beliebte Spielglück am Ende war dann, glaube ich, leider einfach nicht auf Augsburger Seite und eben bei den Stuttgartern schon. Und da muss man dann natürlich auch sagen, ich hatte schon das Gefühl, Petra, du hast es eben auch gesagt, ja, sie sind so eine Spur wacher aus der zweiten Halbzeit gekommen oder aus der Halbzeitpause. Ne? Also da hat man dann schon gemerkt, wenn Stuttgart mal den Druck erhöht, dann muss da Augsburg gleichzeitig ja kompakter stehen. Und durch diese Kompaktheit, die Augsburg dann in der Abwehr stellen musste, ist halt die Offensivaktionen sind halt irgendwie dann über manche Strecken einfach komplett auf der Strecke geblieben. Tatsächlich hatte ich so das Gefühl. So, das war mein Eindruck von dieser zweiten Halbzeit auch.
Und Stuttgart hatte dann Axel Zagadou, ne?
Ja, also wir haben eben immer Grischa Prömel, den Fitter Grischa Prömel ne, gesprochen, den Fitter dann Axel Zagadou. Ist genau das, was Stuttgart braucht, ne? In diesen Phasen.
Das ist schon, also wenn der fit ist und der gesund ist, da finde ich einen ganz faszinierenden Spieler tatsächlich. Der gibt einer Mannschaft so viel und der hat auch heute wieder ein unheimlich gutes Spiel gemacht.
Ja, geh ich komplett mit. Also das wird, wie gesagt, das war ja einfach schon ein Problem und man muss ja auch einfach sagen, das ist ja dann auch jemand, der einem Jeltsch, der ja immer noch relativ neu in dieser Bundesliga auch ist, muss man, glaube ich, dazu auch einfach immer wieder sagen, ja, auch Sicherheit mitgeben
ja,
kann. Ne?
I have your back, also das ganz, ganz klar. Wollen wir vielleicht noch über Alexander Nübel sprechen?
Ja, ne, bitte. Also ich meine, wir haben hier den Experten, aber worüber möchtest du denn gerne sprechen, wenn du das schon
Nein, so ich dachte nur so. vielleicht fällt Sascha da was ein.
Also eigentlich, also so in diesem Spiel hatten wir auch diese Szene zum 2:2 von Finn Damen, was für mich eigentlich eine überragende Parade ist. So dieser halbe Zentimeter, der noch gefehlt hat, so eine Weltklasse-Parade. Leider genauso auch bei Nübels vor dem 0:1. Eigentlich, wer dort diesen Ball von Claude Maurice mit dieser einen Hand so oben wegwischt und der Arm geht gar nicht nach hinten. Das war eigentlich auch, ich dachte, holla. Aber Nübel, wir hatten es letzte Woche schon. Das zieht sich jetzt durch seine ganze Stuttgarter Zeit durch. Man hat irgendwie immer so einen Klopper dabei. Also sei es jetzt halt ein Spielaufbau, sei es ein Fernschuss, der reingeht, auch wenn es diese Saison schon stabiler ist als jetzt noch in der Vorsaison, aber diese Konstanz auch wirklich mal 3-4 Spiele am Stück ohne nennenswerten Fehler, der zu einem Gegentor führt, durchzuspielen, hat er ja immer noch nicht drin. Oh, und das ist, glaube ich, auch das Problem, was er langfristig sowohl beim FC Bayern, obwohl ich seine Zukunft jetzt dort nicht wirklich sehe, um ehrlich zu sein, als auch dann im Hinblick auf die Nationalmannschaft sehe, dass er da so nicht diese Konstanz reinbringt, die jetzt auch derzeit Olli Baumann vielleicht hat, auch in Hoffenheim, ne, der das Ding einfach nüchtern sachlich runterspielt. Bei Stuttgart, und ich weiß auch gar nicht, ob Nübel dann oder ob es für den VfB so clever wäre, so viel Geld dann auch für Nübel auszugeben, weil aktuell zahlt ja noch der FC Bayern, glaube ich, Teile seines Gehalts, gibt es ja noch immer wieder diese Gerüchte, dass Nübel nach Beendigung der Leihe jetzt im Sommer 2026 dann auch einen etwas größeren Verein nochmal suchen will. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so wirklich der Leistung entspricht, wo er so hingehört. Falls es doch so sein wird, ich habe es schon, glaube ich, vor 2 Jahren mal gesagt, wäre Finn Damen eigentlich so der Mann, den man eigentlich aus Stuttgarter Sicht holen sollte, weil in dem Spiel wieder hinten mit Ball am Fuß, die langen Bälle von ihm, die kamen punktgenau. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von ihm, von seinem Torwartspiel.
Gut, dass Marco du sagst. Kostmann, Masterclass.
Ja, ja.
Möchte ich an der Stelle einmal sagen. Sag ich einfach ganz uneigennützig.
Aber das eine Jahr hat ihn geprägt, ja.
Nein, aber also Marco Kostmann ist schon ein sehr, sehr guter Torwarttrainer. Ja. Also hat ja Stefan Ortega auch mitgeprägt. Mein Herz weint immer noch so ein bisschen, dass der jetzt keine wirkliche Zukunft mehr hat. Da muss ich einfach, kurzer Outbreak hier, aber es ist einfach immer noch das, was mir sehr weh tut und wie man sich leider irgendwie am Endeffekt auch eine Karriere ruinieren kann, dann doch.
Mhm. Also ich finde diese Geschichte mit Nübel einfach wahnsinnig interessant, dieses Rumgeeier. Also wo wird jetzt der Vertrag aufgelöst? Wo geht er hin? Wer nimmt ihn? Wo will er hin? Ich finde das sehr, ja, ich weiß gar nicht, ob das ihm und dem Verein so super gut tut, tatsächlich. Wer ist denn in Stuttgart derzeit die Nummer 2?
Ja, man hat ja eigentlich noch Dennis Seimann in der Hinterhand, junger Torhüter, ist jetzt in Paderborn. ist ja auch nicht so unerfolgreich dort. Okay. Und genau, aktuell hat Fabian Bredlow die Nummer 2, wo man auch ja sicheren zweiten Mann in den Händen hat mit sehr viel Erfahrung auch. Ja, vermutlich will man dann auch mit Simon, was ich auch absolut nachvollziehen kann, da in die Zukunft gehen. Ob das jetzt schon in der nächsten Saison mit Europa League Dreifachbelastung oder Doppelbelastung schon klappt, will ich erstmal sehen.
Ja, ich glaube, der Vorteil ist einfach gerade, dass Simon aber halt einfach die Spielpraxis bekommt. Also es war ja schon durchaus cleverer Punkt und vor allem dann halt natürlich auch bei einem SC Paderborn, die ja, also wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann hört die Ligatour. Haha, richtig. Ha. unauffällige Werbung für ein anderes Format dieses Podcasts. Aber das ist schon ja auch beeindruckend, was der so in seiner ersten, zweiten Liga-Saison da so veranstaltet. Ja, ich bin auf jeden Fall auch, also generell Torhüterfrage, gerade halt in Bezug auf die WM 2026. Also sage ich ja auch ganz ehrlich, da möchte ich nicht an Nagelsmanns Stelle stehen, weil also du hast ja irgendwie die ganze Zeit die Diskussion rum, eigentlich muss man Neuer nehmen, solange man nicht weiß, was mit Ter Stegen ist, gibt es ja immer wieder und dann eben ne, langsam musst du aber irgendwie mal die Nummer 1 auch finden. Also ich finde das sowieso hochgradig interessant, aber das dürfen Max und Co. nächste Woche wieder dann besprechen, wenn es um die Spiele der deutschen Nationalmannschaft der Männer in der Länderspielpause geht. Das muss ich dann zum Glück nicht entscheiden und auch nicht diskutieren, weil ich glaube, damit kannst du alleine 4 Podcast-Stunden füllen. Ich meine, Sascha, du bist da der Experte.
Korrekt,
aber ja. Da bin ich, also das wird eh noch eine lustige Geschichte. Aber ich würde sagen, gerade für den VfB nach diesem 2-0-Erfolg gegen Feyenoord Rotterdam unter der Woche in der Euroleague, einfach gutes Zeichen, eben zurückzukommen nach einer doppelten, also nachdem man doppelt zurückgelegen hat, dann eben das Spiel am Ende noch auf seine Seite zu ziehen. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig. Man spielt jetzt eben nach der Länderspielpause auswärts beim BVB und dann gegen Go Ahead Eagles Deventer, den ehemaligen Club von Paul Simonis und seines Zeichens Pokalsieger in der niederländischen Liga. Also auch sehr spannend. Der FCA, für den warten auch sehr interessante Spiele. Zu Hause gegen den HSV und auswärts bei der TSG aus Hoffenheim. Ich bin mal sehr gespannt, wo der Weg vom FCA hinführt. Ich glaube, wir haben, also ich empfehle da auch nochmal den Schwerpunkt reinzuhören zum FCA. Ich glaube, den kannst du einfach jede Woche abspielen und jede Woche findest du irgendwie gleichen Punkte, auch wenn die Stabilisierung so ein bisschen funktioniert hat. Aber sie fangen sich halt leider immer noch zu einfach ihre Gegentore. Das muss man, glaube ich, am Ende schon festhalten. Stuttgart eben auf 4 mit 21 Punkten, punktgleich mit Borussia Dortmund. Und der FCA, der ist auf Platz 15 mit 7 Punkten, punktgleich mit dem FC St. Pauli. Über den wollen wir aber noch nicht sprechen, denn jetzt freut sich Petra ganz besonders auf den nächsten Abschnitt, denn wir wollen sprechen über Bayer Leverkusen gegen FC Heidenheim. Und ja, ich glaube, es lässt sich nicht schöner formulieren. Leverkusen überrollt den FC Heidenheim. Schick bringt die Werkself nach 2 Minuten in Führung. Hofmann erhöht in der 16. Minute auf 2-0. Schick profitiert nur 6 Minuten später von einem Missverständnis zwischen Ramay und Mainka. Poku stellt in der 27. Minute auf 4-0. Maser in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 5-0. Und auch in der zweiten Halbzeit bleibt Leverkusen stark überlegen. Maser erzielt dann in der 53. Minute nicht nur seinen Doppelpack, sondern auch das 6. Tor der Leverkusener. Es hätte, so merkwürdig wie das klingt, auch noch höher ausfallen können, leider. Petra, ich weiß gar nicht, was für dich jetzt die schönere Frage da ist, weil ich glaube, lass uns vielleicht erst ganz kurz auf Leverkusen gucken. Sehr gutes Spiel natürlich für sie. Was hat dir denn, auch wenn es weh tut, aber wenn du auf das Leverkusener Spiel guckst, was hat dir da denn gut gefallen?
Tut mir leid. Ein Herz allein. Was hat mir gut gefallen am Leverkusener Spiel? Dass sie das Ganze wahnsinnig professionell angegangen sind, obwohl die auch aus der CL kommen, dass die auf den Platz gegangen sind und du hast eigentlich ab der zweiten Minute. Ab der zweiten Minute gemerkt, Leverkusen hat eine Mission. Den steckt ein bisschen was in den Knochen. Ich hatte das Gefühl, ich habe wahnsinnig viele Gefühle, stelle ich fest. Ich hatte wieder mal ein Gefühl und diesmal war es, dass Leverkusen zeigen wollte, wie gut sie sind und sich wirklich was vorgenommen hatten und das wahnsinnig offensiv angegangen sind, keine Kompromisse gemacht haben. Ich fand Poku irrsinnig gut. Den hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm tatsächlich. Ganz toller Spieler. Der hat mich wirklich beeindruckt. Ich fand Maza Bejel Mala, ne? Also Maza hat ein ganz, ganz großartiges Spiel gemacht. Was der am Ball kann, finde ich, da stehst du daneben mit offenem Mund. Leider standen auch die FCH-Spieler daneben mit offenem Mund. Das war vielleicht nicht ganz so vorteilhaft. Ich fand auch Hofmann hat ein richtig gutes Spiel gemacht, der ja so lange außen vor war und unter Alonso ja kein Land mehr gesehen hat. Den fand ich richtig. Es ist natürlich jetzt super schwer zu beurteilen, wie gut sie wirklich sind, aber die sind wirklich so gut. Also egal, was Heidenheim nicht gemacht hat und was da entsprechend gelaufen ist, aber das war so ein Tag, da hatte ich auch das Gefühl, es klappt auch alles, ne? Klar, die Widerstände waren nicht da, aber die wirkten wahnsinnig eingespielt. Die hatten Spaß beim Spielen. Es war Leverkusen, aber es hat großen Spaß gemacht, denen zuzugucken. Im Prinzip. Also so, ja, man muss, ehrlich muss man sein.
Ich muss einfach sagen, bei Maza mit einer ja auch sehr guten Vorstellung, ehrlich gesagt schon unter der Woche eben im Pokal gegen Benfica, das muss man, also im Europapokal, Entschuldigung, das war, also ich glaube, der hat richtig Selbstbewusstsein getankt. Man muss ja auch einfach sagen, auf ihm lasteten ja auch ehrlich gesagt, also echt Gewicht, weil er ja so offiziell immer als Wirtsnachfolge geholt wurde. Und ich glaube, es gibt wirklich kein schwereres Erbe anzutreten bei Leverkusen als hier, du bist jetzt unser Wirtsersatz. Aber du merkst halt langsam, wenn du dem Zeit gibst, wenn du dem Raum gibst, wenn du dem die richtigen Mitspieler an die Seite stellst, dann ist es durchaus ein Talent. Also ich finde, man muss immer sehr vorsichtig sein, so wie wir es bei El Mala auch sagen, aber bei Maza genauso. Jungen Spielern Zeit geben, da nicht direkt in diesen Overhype starten. Ich weiß, es macht Spaß, da irgendwie wirklich die jungen Spieler hervorzuheben. Aber ich glaube, ja, es war einfach eine Mannschaftsleistung, ne? Wo klar es zwei Spiele mit Doppelpack gibt, aber einfach generell, Petra, du hast es gesagt, die sind auf einer wirklich mannschaftlichen Geschlossenheit draufgegangen. Also da kannst du so viele Spieler loben. Das war schon sehr beeindruckend. Bevor wir gleich...
In einem Rausch, also ich finde, die haben sich wirklich in einen Rausch gespielt. Ich hatte das Gefühl, die haben hier heute eine Mission. Das war so, die hatten wirklich, das war so anders zu den anderen Spielen, die ich gesehen habe, ne? Übers Wochenende verteilt, wie die auf den Platz gegangen sind und wie die gespielt haben. Also das war schon ein Erlebnis, muss ich leider zugeben.
Ja, vor allem auch, ja ehrlich gesagt, nach diesem 0-3 gegen Bayern, glaube ich, war es auch gut für Selbstbewusstsein, ne? Eben dieser Sieg in der Champions League und dann eben in der Liga eben auch. Bevor wir gleich über Heidenheim reden, Sascha, du hast zwar nur die Highlights geguckt, aber ich will dich trotzdem einmal kurz mit reinholen in das Spiel. Was ist dir denn sonst noch am Leverkusener Spiel aufgefallen?
Ja, ist natürlich auch immer schwer, ne, bei so einem 6-0 da zu sagen, wie gut war jetzt die Mannschaft, die gewonnen hat und wie schlecht war vielleicht auch die Mannschaft, die verloren hat. Wir reden aber trotzdem immer noch über Bundesliga-Fußball und jetzt nicht irgendwie Pokal unter Tupfingen gegen Leverkusen. Trotzdem so Alex Garcia, unfassbarer Fußballer, so viele Ballaktionen gehabt, immer wieder von hinten oder aus dem Mittelfeld heraus angetrieben. Ja, auch immer wieder die Pässe nach vorne gesucht, wenig verwaltet. Also glaube ich auch das Sechste war es dann, glaube ich, Richtung bei diesen Ball, glaube ich, dazu mit Schnitt Richtung oder vors Tor bringt, der dann Maza, glaube ich, über die Linie drückt. Also
ich glaube, es war das 5-0 tatsächlich.
Wenn du das sagst, ist das so, genau, dann ist das so. Also auch sehr, sehr gut wieder von ihm gemacht. Und Andrich hat mir auch in seiner Rolle ganz gut gefallen. In Summe, glaube ich, ein sehr guter Auftritt auch von Leverkusen, weil man da jetzt auch nicht groß locker gelassen hat. Man hat jetzt nicht dann irgendwie auf Verwaltungsmodus gestellt, sondern wollte noch die nächsten Tore machen. Auch ein Maza, der wirklich auch von vor Spielfreude nur so gestrotzt hat. Deswegen völlig verdient auch. Und wenn man auch so guckt, ja, 25-1 Torschüsse, können wir vielleicht auch jetzt schon zu Heidenheim übergehen, zeigt dann wahrscheinlich auch so die offensive Hilflosigkeit von Heidenheim und dieser eine Abschluss von Ibrahimovic. Ja, würde ich auch nicht sagen, dass Marc Flecken da die Knie geschlottert haben.
Dann lass uns auf Heidenheim gucken, Petra, vielleicht als Einstieg tatsächlich Aussagen von Frank Schmidt nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. Also er sagt ja tatsächlich ja sehr klar, dass er sich zuletzt vor die Mannschaft gestellt hat, das bei diesem Spiel aber nicht kann, weil er sagt, es gab keinerlei Anzeichen, dass es irgendwie so ein Spiel wird, dass man sich so abschießen lässt. Er sagt auch ganz klar, das ist eine Analyse, die kann er nicht alleine mit dem Trainerteam machen, sondern da ist jeder einzelne Spieler in die Pflicht, dass man eben auch nicht annähernd an die Normalform rangekommen ist. Wenn du hast eben so schön gesagt, du hast so viele Gefühle. Hast du denn irgendwie einen Anhaltspunkt, warum du sagst so, okay, das hat in dem Spiel, warum hat da denn nichts funktioniert? Warum ist man nicht an die Normalform gekommen?
Ich möchte trotzdem kurz Leverkusen abschließen. Da liegt mir noch bisschen, was mir noch wichtig war. Leverkusen hat Xhaka verloren und hat Wirtz verloren. Und jetzt scheinen die Spieler, die hinten dran waren oder die vielleicht da im Schatten ein bisschen standen, die scheinen jetzt diesen Weg rausgemacht zu haben und die Gelegenheit zu nutzen. Ne? Du hast das ja oft so, wenn die ganz großen Spieler einen Verein verlassen, dass nichts nachrückt. Und in dem Fall habe ich bei Leverkusen das Gefühl, genau das passiert, dass andere jetzt das übernehmen und sich freispielen. Die waren ja auch schon immer gut. Sie sind noch nicht zum Zug gekommen und die nutzen jetzt ihre Gelegenheit. Also das wollte ich abschließend zu Leverkusen noch sagen. Zum Beispiel Hofmann oder Garcia. Und Heidenheim, ja, ich muss das Forum abarbeiten. Da wurde ich gebeten, ich möge doch den Plan erklären, den Heiden gehabt hätte. Eine sehr dankbare Frage. Der Plan war sicherlich der, dass man mit drei Sechsern zumacht gegen das starke Leverkusener Mittelfeld, eine Stabilität reinkriegt und dass man dann versucht, schnell über die Außen, über Hauensack, über Ibrahimovic ins Umschalten zu kommen auf irgendeine Art und Weise. Und so paradox das jetzt klingt, aber ich fand die erste Minute gar nicht schlecht. Also du hast ja manchmal auch so, wenn so ein Spiel anfängt, du guckst dir die Spieler an, du siehst eine Körpersprache, wie die in ein Spiel reingehen, wie die anfangen. Ne? Und da war viel Bewegung, da war viel Energie und man ist gleich nach vorne. Und dann dachte ich mir, ah, okay, mutig und entschlossen, so wie es Frank Schmidt gern hätte. Und ich war gar nicht so unzuversichtlich. Ich habe nicht wirklich mit Punkten gerechnet, so fair muss man sein. Also Frankfurt und Leverkusen hatte ich nicht auf meinem Bingo-Zettel, dass man da Punkte holt. Auswärts in Leverkusen sowieso nicht. Mit viel, viel Glück und einer großen Leistung und vielen Fehlern vom Gegner schafft man vielleicht irgendwie einen Punkt. Mit mehr habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Dann fiel dann dieser katastrophale Ballverlust und dann fällt das 1-0 und Licht aus, Stecker gezogen, die Köpfe gehen runter, die Schultern gehen runter. Und ich glaube, das war so, Niklas Dorsch hat nach dem Spiel in einem Interview gesagt, der ja erst beim Stand vom 4-0 eingewechselt wurde. Der wurde gefragt, wie hart denn das wäre, wenn man beim Stand vom 4-0 da rein muss und hat quasi keine Chance mehr in irgendeiner Form was zu drehen und muss sich das dann antun. Und der meinte dann, naja, als er draußen war, war das ganz schlimm für ihn, dazu zu gucken. Aber als er dann auf dem Platz war und gemerkt hat, dass er keine Chance hat, das sei noch harter gewesen tatsächlich. Und den Eindruck haben die mir gemacht. Die haben überhaupt nicht an sich geglaubt. Also die hatten ab dieser zweiten Minute nicht einen Moment das Gefühl, sie können da irgendwie dagegen halten, sie können da irgendwas reißen. Das galt dann für alle. Auch Patrick Mainka hat grobe Schnitzer drin gehabt, der sonst so dieser Fels in der Brandung ist und die anderen dann auch mitziehen kann. Also das war so ein absolutes Kollektivversagen. Lemmingen gleich, kann ich es mir nicht. Ich glaube, das kann sich niemand erklären. Ne? Das ist ein mentales Ding, das ist ein Kopfding. Ich bin auch überzeugt davon, dass keiner auf den Platz geht mit dem Gefühl, oh, heute lasse ich es mal. Ne?
Ja, klar.
Heute schiebe ich meine ruhige Kugel und lass Leverkusen über mich drüber rollen. Also das macht niemandem Spaß auf und da hatte keiner Spaß auf dem Platz. Insofern beantworten wird dir das, glaube ich, niemand können. Ich denke, dass es eine Kombination war aus, gegen die haben wir keine Chance, uns dann auch nicht mal mehr probieren. Nur dass all das, was Union gemacht hat, was der HSV gemacht hat, die zumindest versucht haben, sich aufzulehnen. Das hat Heidenheim völlig gefehlt. Aber Heidenheim hatte diese Möglichkeit ab der zweiten Minute auch schon nicht mehr. Ne? Also das ist ein anderer Stand. Also wenn du nach der zweiten Minute schon 0-1 hinten liegst, sieht das anders aus. Das ist so ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Ansonsten hat jeder Einzelne ein entsetzliches Spiel gemacht. Es ist überhaupt nicht nur annähernd an eine Normalleistung rangekommen. Sie sind viel zu wenig gelaufen. Sie haben keine Zweikämpfe. Sie haben gar nicht versucht, in die Zweikämpfe zu kommen. Aber erklären, klappt nicht, dass dir das irgendjemand erklären kann, woran das lag?
Was ich so interessant finde, ist, dass du ja zum Beispiel dafür sprichst, ja, jeder Einzelne, Frank Schmidt spricht auch von jedem Einzelnen. Und ich glaube, genau das ist ja eigentlich das Problem. Also wir haben eben gesagt, ja, Leverkusen kam halt auch einfach mit einer Wucht aus der kompletten Mannschaft heraus. Dagegen hatte Heidenheim einfach, ehrlich gesagt, ab diesem, also ausschlaggebend unter anderem ist ja beispielsweise schon vor dem 1-0 gibt es diesen Ballgewinn. Du hast es gesagt, Heidenheim läuft einfach eigentlich enorm früh an. Dann gibt es diese Situation Honsack gegen Maser.
Honsack, ja. Mhm.
Und Maser setzt einfach nach und halb im Liegen, glaube ich, bleibt dann im Ballbesitz. Und das war so, das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber das war einfach so perfekt beschreiben für diese Partie leider. Mhm. Einfach Leverkusen in jeder Teil dieses Spiels ein bisschen wacher. Also irgendwann hat Sky durchgegeben, zwischen der 67. und 69. Minute hatte Leverkusen über 100 Aktionen im letzten Angriffsdrittel. Über 100 Aktionen nach einer Stunde. Das ist schon echt viel und das ist, glaube ich, eben auch einfach. Ich glaube, du kannst bis zum 2-0 noch sagen, okay, wenn du da jetzt die richtigen Momente, die richtigen Lehren draus ziehst, wenn du schnell als Mannschaft da zusammenkommst, dann klappt es. Aber dann hast du eben dieses 3-0, diese Flanke, die reinkommt von Hofmann. Und dann hast du einfach dieses grandiose Abstimmungsproblem zwischen Mainka und Ramay, die halt beide auf diesen Ball zugelaufen kommen. Und im Endeffekt kann Schick da halt irgendwie einschieben. Und das ist halt, also wirklich so Slapstick-Tore, die dann auch noch dazukommen. Und ich glaube, ja, es ist eben das Problem, dass man nicht weiß, lag es daran, dass Leverkusen wirklich so eine Übermacht war oder dass Heidenheim ehrlich gesagt einfach nicht ansatzweise das die Leistung auf den Platz gebracht hat, die du brauchst, um in der Bundesliga zu überleben.
Beides. So. Das ist beides. Es ist jedes Mal beides, weil du als Heidenheim, zum einen hast du immer diesen Rucksack auf, zu wissen, jeder erzählt dir, du bist die schlechteste Mannschaft der Bundesliga. Jeder erzählt dir, in jedem Artikel steht das, in jedem Podcast wird es dreimal erwähnt, die können nichts, das ist der schlechteste Kader der Liga, die steigen sang- und langlos ab. Niemand kann mir erzählen, dass das mit einer Mannschaft, mit einem Spieler nichts macht. Also ja. Niemand von denen hat das Handy aus, Internet aus und liest das nicht und hört das nicht. Das lesen und das hören die alle. Du kannst dich als Mannschaft dann natürlich finden und diese Jetzt-erst-recht-Mentalität, jetzt zeigen wir es allen, ganz klar. Aber dazu ist der Kader natürlich auch sehr, nicht mehr dieser eingespielte Kader, der sich über Jahre gefunden hat und der über Jahre diese Mentalität entwickeln konnte. Das hast du nicht mehr. Du hast eben doch relativ viele Spieler drin, die noch nicht so lange dabei sind. Also du hast, und die haben diese Mentalität mit Sicherheit noch nicht verinnerlicht, da bin ich mir eigentlich schon sicher. Und dann gehst du in dieses Spiel und dann reichen die ersten Minuten, ich spekuliere natürlich nur, ne? Und dann reichen die ersten Minuten, ja, ich bin ja tatsächlich so schlecht, wie alle sagen. Ich kann ja tatsächlich nichts. Der ist ja tatsächlich so gut. Und es gibt dieses kollektive Denken, ne? Das zieht sich dann durch die ganze Mannschaft durch und keiner von denen ist momentan so stabil, dass er sich da dagegen auflehnen könnte. Ich glaube auch, dass Niklas Dorsch gefehlt hat in der Anfangsformation, weil das einfach noch der beste Fußballer ist, der technisch beste. Ich habe Probleme mittlerweile mit Jan Schöpner. Natürlich nichts persönlich, netter Typ, aber der läuft gegen eine Mannschaft wie Leverkusen, das ist ein ganz hartes Brett für ihn. Also,
ja,
was soll ich sagen?
ja, es kommt dann halt wirklich alles zusammen. Ich glaube, man muss so zu, also um, wenn man auf die Tabelle guckt, einfach sagen, der Vorteil ist eben, dass man mit den Problemen ja nicht alleine ist. Also wir sprechen nachher. Nein, also man muss ja einfach wirklich sagen, solange die Tabelle noch hergibt, dass du eben die Chance hast. Das muss man ja, also auch wenn wir erst am 10. Spieltag sind, aber werft mal einen Blick in die dritte Liga, dann wisst ihr, was ich damit meine.
Wir reden nur über dieses eine Spiel gerade, ja.
Ne, genau. Mhm. Das ist halt schon der Vorteil, den du dir, glaube ich, in Erinnerung rufen musst und den du dir vor allem jetzt in dieser Länderspielpause vor Augen halten musst. So, es gibt andere Vereine mit Problemen. Und das musst du jetzt nutzen. Wir werden gleich noch über Mainz sprechen, wir werden über St. Pauli sprechen, wir werden über Wolfsburg sprechen. Und eigentlich musst du es irgendwie schaffen, da jetzt rauszukommen, weil, na klar, es ist halt einfach so, mit jedem Spiel, was man eben auch so verliert, wie man es verloren hat, weicht natürlich die Chance einfach, ne? Dass klar, man irgendwie drin bleibt. Aber ich glaube halt trotzdem, also dazu muss man sagen, hat es in der Vergangenheit irgendwie die Bundesliga auch immer wieder gezeigt, wenn du irgendwann diesen Punkt überschreitest und halt doch wieder anfängst, da anzusetzen und zu sagen so, naja, aber eigentlich haben wir ja die Anlagen da und wenn du es schaffst, aber es wird halt einfach, ich glaube, da sind wir uns eh alle einig, brutal schwer in dieser Saison. Das ist einfach so.
Du wirst Spiele nur gewinnen, wenn die Mannschaft über sich hinauswächst, ja, wenn die Mannschaft immer mindestens ans Limit oder drüber hinausgeht. Sonst wirst du keine Spiele gewinnen. Und auch dann bist du noch darauf angewiesen, dass der Gegner dir was liefert. Klar. Sonst hast du einfach keine Chance. Und das gilt für zum Glück nicht nur für eine Mannschaft diese Saison, das stimmt tatsächlich. Und man darf auch nicht vergessen, Heidenheim spielt nicht um Europa. Das hatten wir schon. Heidenheim spielt darum, den 16. Platz zu erreichen. Es geht also nur darum, zwei Mannschaften hinter dir zu lassen. Und du weißt schon, was du kannst oder was du nicht kannst. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand irgendwelche hochfliegenden Pläne oder Träume hat. Also das muss man schon dazu sagen. Aber so ein Spiel wie gegen Leverkusen, also wenn du diesen Unfall erleben musst und die so über dich drüber rollen, ich weiß nicht, was das mit dir macht. Also wie gut du sowas wegsteckst. Mhm. Wenn dir so deine Grenzen aufgezeigt werden auf dem Platz, ne, was das mit deinem vielleicht eh nicht so stabilen Selbstbewusstsein macht, ich kann es nicht sagen.
Ja, man muss halt, glaube ich, sagen, es wird halt sehr spannend, weil man ja nach der Länderspielpause dann gegen Gladbach und gegen Union Berlin spielt.
Super.
Ja, also gut, wenn man da auf diesen Spieltag guckt, ist es vielleicht genau die falschen Gegner. Aber generell, das wären sowieso andere Spiele. Aber bevor wir das abschließen, vielleicht ganz kurz noch die Frage an Sascha, ob du da denn irgendwelche positive Nachrichten noch für Heidenheim und für Petra hast.
Oh. Das ist erstmal Länderspielpause. Und Leverkusen hat erstmal gegen Leverkusen gespielt. Sprich, das Spiel, weiß gar nicht, wann das Rückspiel ist. Also man hat jetzt noch genug Zeit, um sich davon zu erholen und die Wunden da zu lecken. In Summe, Peter, du hast auch schon sehr, sehr gut alles zusammengefasst. Das große Problem ist eigentlich auch, glaube ich, dass man derzeit sehr, sehr viel auch auf sich bedacht ist. Jeder macht irgendwie so ein bisschen seins, aber man hat einfach nicht mehr so dieses Kollektiv, was Heidenheim ja speziell in der ersten Saison auch ausgezeichnet hat. Und es geht nur darum, eigentlich so diesen 16. Platz wie im Vorjahr irgendwie zu erreichen und dann irgendwie zu hoffen, dass man wieder Glück hat. Vielleicht eine Relegation, aber aktuell, speziell nach diesem Spieltag, der jetzt erstmal auch, glaube ich, nur eine Momentaufnahme ist, also speziell dieses Spiel, dann ist das noch in weiter Ferne.
Zwei positive Dinge sehe ich. Du hast jetzt alle weg, du musst nur noch gegen Bayern in der Hinrunde. Ansonsten hast du die Top-Teams hinter dir gelassen. Und aufgrund des heutigen Spieles sind wir nicht die schlechteste Defensive der Liga. Das ist Augsburg.
Es sind wirklich die minimalen Dinge. Du bist ja auf
6:0.
Du channelst hier deinen inneren Jan Platte mit 4-6 Minuten waren gut.
Was bleibt mir übrig?
Also. Nee, ich verstehe das total. Du sprichst hier mit genau der richtigen Person. Also ich sag mal so, es geht auch wieder bergauf. Irgendwann.
Ja.
Eigentlich. Außer du bist 1860 München, aber das ist eine andere Geschichte. Genau, bei was wir haben schon drüber gesprochen, gegen wen Heidenheim nach der Länderspielpause dann ran darf. Für Leverkusen steht dann das Auswärtsspiel bei Wolfsburg und das Auswärtsspiel bei Man City an. Da bin ich mal gespannt, was man da so veranstaltet und ob man aus den Fehlern von Borussia Dortmund lernt. Bevor wir auf unsere letzten vier Spiele kommen, darf Petra sich ganz kurz erholen, denn ich darf hier kurz ein paar Dinge sagen. Und zwar ist es natürlich immer noch so, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich durch euch Supporterinnen und Supporter. Da ist jetzt auch die Registrierung wieder offen, wenn ich Max da letzte Woche richtig verstanden habe. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes, sowohl auf YouTube als auch in dem Podcatcher eurer Wahl. Der Dank heute geht stellvertretend an Anton Holstein, Jan Oliver, Kontra, Jan Schreier und Daniel. Der Part zu Feedback bleibt jetzt aus, weil ich sitze hier und im Zweifel sagt Max sonst in der nächsten Folge was dazu. Aber deshalb seid bitte nicht böse. Es gibt, glaube ich, wenig Sinn, wenn ich auf was antworte, was ihr als Feedback an Max gegeben habt. Deshalb, genau. Dann gibt es auch Ankündigungen. Und zwar ist, wenn dieser Podcast raus ist, auch bereits eine Ligatour zur zweiten Liga erschienen. Da guckt Marc mit Nele Hüpper und Matthias Kneifel auf die möglichen Aufstiegskandidaten in die Bundesliga. Sind eine Menge Vereine. Es ist einfach die zweite Liga. Da kannst du einfach die halbe Liga damit reinrechnen. Dann gibt es gegebenenfalls einen Schwerpunkt nächste Woche. Da sagt euch Max noch Bescheid. Sonst gibt es am Montagabend erscheint eine Sendung zur Bundesliga der Frauen, und zwar zum 9. und 10. Spieltag. Da gab es eine englische Woche. Da hatte Max ja angekündigt, dass er es nicht schafft, da eben zwischendurch nochmal eine Sendung zu machen. Und sonst habt ihr da, glaube ich, wieder ganz gut was an Hörstoff. Ja, und gut, ich spare mir jetzt jegliche Wortwitze mit Hörstoff für dieses folgende Spiel, denn wir wollen sprechen über Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05. Und man muss sagen, es war ein ereignisloses Spiel über sehr, sehr weite Strecken. An diesem Sonntagabend erst Litzdoan in der 81. Minute sorgt für den erlösenden Treffer für die Eintracht-Fans zu Hause gegen Mainz 05. Und ehrlich gesagt muss man einfach sagen, ja, Mainz hat vielleicht am Ende noch ein, zwei Momente, aber im Endeffekt ist es eben dieser eine Moment von Litzdoan. Sascha, ja, auch Frankfurt und Mainz waren in der Woche beide gefordert in ihren jeweiligen Wettbewerben. Dennoch war es also vor allem in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr zähes Spiel. Hast du einen Grund dafür, warum das denn so zäh war?
Also ich hatte erst den Gedanken, dass irgendwie, weiß ich nicht, Frankfurt das Donnerstagsspiel hatte und Mainz einen Tag mehr sozusagen zum Erholen, weil Frankfurt schon sehr wenig Dampf und sehr wenig Spielwitz, Spielfreude, also es hat da irgendwie an allem gefehlt bei Frankfurt. Mainz hat es okay gemacht, so hat die zweiten Bälle immer wieder gewonnen. Hollerbach hat sich davon irgendwie aufgerieben, hat sehr, sehr viele Zweikämpfe auch immer gesucht, sich irgendwie in alles reingeschmissen, aber ja, in Summe, wenn man noch guckt, erste Halbzeit, Burkhardt 12 Ballkontakte, ja, 4 davon irgendwie gewonnen, oder 4 von 12 Zweikämpfen gewonnen, das war jetzt auch alles nicht so doll. Und wenn dann auch in der Halbzeit bei The Zone auch schon resigniert wird und gesagt wird, ja, so viel gab es ja auch nicht zu sehen, dann wird das ja auch was heißen, wenn dort die Marktschreier dann auch so langsam verstummen. Insofern über die erste Hälfte kann man wirklich den Mantel des Schweigens legen, das war gerade von Frankfurt sehr wenig. Zweite Halbzeit wurde etwas besser, was, finde ich, auch an dem Wechsel lag. Also Bahoya für Chaibi hat mir sehr gut gefallen. Der Wechsel hat dann ein bisschen nicht ganz so hoch positioniert wie Chaibi, der ja oftmals auch in der Luft hing. Und dadurch gab es dann so auf der rechten Seite, finde ich, auch ein ganz gutes Zusammenspiel mit Christensen, mit Doan dann auch. Insofern war das schon so ein guter Wechsel, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt sagen will, dass das Spiel danach deutlich besser und ansehnlicher geworden ist.
Ja, man muss sagen, für Mainz natürlich echt irgendwie bitter, weil sie waren halt wirklich nah dran, dann doch einen relativ überraschenden Punkt, glaube ich, zu holen. Einfach aufgrund der Ausgangslage und ja, endlich mal wieder vernünftig zu punkten nach der Conference League. Es war ja auch ein sehr emotionales Spiel, glaube ich, hinten raus mit diesem 2-1 Last-Minute-Treffer gegen Florenz. Auch wenn man Florenz gerade letzter in ihrer eigenen Tabelle, also in ihrer eigenen Liga, nicht in ihrer eigenen Tabelle, wow. Aber das war schon, also ich finde, beim Mainz hat man irgendwann gemerkt, da kommt halt irgendwie nicht mehr. Sie standen sehr kompakt, sie haben es gut gemacht. Sie haben irgendwann gesagt, okay, wir gehen jetzt nicht das letzte Risiko ein, wir machen nicht den Raum auf. Also weil das Spiel wurde ja ehrlich gesagt erst richtig interessant, als Mainz nach dem 1-0 so ein bisschen mehr Räume öffnen musste, um selber eben nach vorne zu kommen und dann ja zum Beispiel mit Lee auch die Chance hat in der 85. Frankfurt ja auch nicht immer gut strukturiert und stand ja auch nicht immer komplett sauber. Aber es war schon, also ich weiß nicht, ich habe mehr Positives zu Mainz in diesem Spiel zu sagen als zu Frankfurt irgendwie.
Und obwohl sie verloren haben, ne? Also eigentlich kann sich Mainz sehr, sehr, also Mainz muss sich deutlich weniger vorwerfen lassen in diesem Spiel als Frankfurt. Natürlich auch, weil sie als Außenseiter auch Auswärtsspiel sind sie reingegangen. Ja, wie du schon sagst, also man hat, glaube ich, da sehr lange versucht, einfach diese Null zu halten. Wahrscheinlich sehr lange, oder die Marschroute war wahrscheinlich, wir versuchen einfach dieses 0-0 zu holen. Ich meine auch personell eine Dreierkette aus Da Costa, Meloni und Chor hat man auch zum ersten Mal so jetzt gesehen in der Bundesliga. Insofern wäre man da auch, glaube ich, mit einem 0-0 gut bedient gewesen. Man hat dann auch gesehen, dass Mainz, also ab der 70. ungefähr war es dann auch, dass man Henriksen an der Seitenlinie häufiger dann doch mal gehört hat, wie er versucht hat, seine Jungs auch anzupeitschen. Aber viel war dann auch nicht mehr am Tank. Das war halt so ein Spiel von die einen können nicht, die anderen ja, wollen nicht, hätte ich beinahe gesagt. Aber die konnten auch nicht so richtig. Also Werbung für den Fußball war es nicht. Hinten raus wurde es dann doch noch so diese Abwehrschlacht, gerade von Frankfurter Seite. Also Theat hat sich da wirklich auch in sehr viele Bälle noch reingeschmissen. Der hat da, finde ich, ein gutes Spiel noch gemacht, hinten raus. Und Mainz hat es ja auch gar nicht schlecht gemacht in der Schlussphase nach dem 0-1. Auch da wieder, ne? Also die langen Bälle, die da auch sich immer wieder quirlig so zwischen die, ja, oder vor die Gegenspieler geschoben, versucht Bälle irgendwie festzumachen, weiterzuleiten. Paul Nebel dann auch immer sehr viele Bälle dort aufgesammelt und Flanken wieder reingeschlagen. Also mit viel Glück oder ein bisschen mehr Glück an dem Abend heute geht's dann vielleicht auch 1-1 aus oder es bleibt halt beim 0-0, aber bin ich eher enttäuscht von dem, was Frankfurt da unterm Strich geleistet hat.
Petra, du siehst aus, als würdest du gerne was ergänzen.
Mainz hatte zumindest eine Idee, wie sie Frankfurt beikommen wollen. Gerade was Sascha gerade gesagt hat, bei Frankfurt hatte ich das Gefühl nicht, dass sie eine Idee haben. Die sind im Kopf, glaube ich, auch nicht frisch. Also die wirken auch mental sehr müde auf mich. Christensen ist immer noch ein Faktor, ein sehr positiver Faktor. Der hat am Ende auch viel dazu beigetragen, dass das Spiel gewonnen wurde, genauso wie sich Theat stabilisiert hatte. Meloni fand ich übrigens, und nicht, weil ich Meloni liebe, aber Meloni fand ich durchaus einen positiven Faktor. Also die letzten beiden Spiele, die er für Mainz gemacht hat, hat man schon gesehen, was er dieser Mannschaft geben kann, weil er so dieser positive Gegenentwurf zu Chor darstellt, meiner Meinung nach. Also er ist der defensive Abräumer, aber er ist es auf eine nicht gesundheitsgefährdende Art und Weise. Insofern freue ich mich natürlich grundsätzlich für ihn, dass er spielt. Hollerbach hat mir überhaupt nicht gefallen. Der fand ich, der kam eigentlich gar nicht klar. Und Frankfurt ist mir derzeit ein Rätsel.
Ich glaube nicht nur dir. Also ich um so ein bisschen vielleicht eine Lanze für Frankfurt zu brechen. Ich fand, es wurde ein bisschen besser mit der Systemumstellung in der zweiten Halbzeit. Also da haben sie ja mehr, ehrlich gesagt, aus einer Fünferkette raus agiert, eben mit diesem Doppelwechsel. Sascha, du hast eben schon angesprochen, bei Baruja kam für Chaibi, aber Larsson eben auch für Skiri. Und ich hatte das Gefühl, so wurde eben auch die Außen ein bisschen besser bespielt. Es lief ein bisschen besser, die Umschaltmomente klappten ein bisschen schneller oder generell ein bisschen besser, oder klappten ehrlich gesagt endlich mal, weil, also wir müssen noch dazu sagen, das war das erste Spiel seit Datenerfassung, ich glaube 1992 in der Bundesliga, dass ein Spiel mit 0 Torschüssen in die erste Halbzeit gegangen ist. Man hat noch nach Torschüssen gesucht, aber also X-Gold sagen auch irgendwie 0,01 zu 0,00. Also bevor ihr jetzt denkt, wir sind jetzt unfair den beiden Mannschaften gegenüber, Nein, also da kam halt wirklich nicht viel bei rum. Was ja auch sehr spannend war bei Frankfurt, Dahoud mit dem ersten Startelf-Einsatz seit 2024. Da siehst du eben auch, Petra, du hast gesagt, sie wirken müde mental, aber eben auch dieses Dahoud, der eigentlich ja schon komplett weg vom Fenster war, ehrlich gesagt, aus diesem Kader ja eigentlich also gar keine Rolle mehr gespielt hat. Und jetzt eben auch, weil man doch merkt, okay, doppelt beziehungsweise dreifach Belastung ist jetzt weg. Aber man hatte sie ja zuletzt noch mit dem DFB-Pokal. Die kostet eben die Körner. Aber ja, also Wahi hat er dann doch schon durchaus mehr seine Akzente gesetzt, auch als Dahoud es, glaube ich, konnte. Was ich sehr interessant war, es gab diesen einen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt könnte es richtig interessant werden, dass Topmöller so früh all seine Wechsel aufgebraucht hat. Es gab diesen Moment, ich glaube nämlich in der 79. sind alle drei Wechsel durch. Also, und er hat auch kein Wechselfenster, beziehungsweise Wechselfenster hat er, glaube ich, noch gehabt, aber er hätte nicht mehr wechseln können. Und da gab es nämlich den Moment, wo gleichzeitig Theat, Doan und Collins auf dem Rasen lagen nach zum Teil vielleicht diskussionswürdig, vielleicht mit Foul, sonst aber tatsächlich einfach Zusammenstoß im Zweikampf mit dem Gegner. Und das fand ich schon sehr, also das wäre, glaube ich, mal interessant gewesen, wie Frankfurt das dann hätte stemmen müssen, wenn sie eben ja entweder hätte Collins oder was auch immer, ne, kurz nach dem Reinkommen wirklich eine ernsthafte Verletzung gehabt, dann wäre das schon auch ein ordentliches Paket noch die letzten 10 Minuten gewesen. Also da merkst du eben auch, dass Topmöller wahrscheinlich so früh wechseln musste, weil er halt auch gemerkt hat, okay, neben meinen taktischen Umstellungen muss ich eben aus physischen Gründen wechseln. Das war schon eine Ansage, wie ich fand, hinten raus.
Und ohne Doan geht das Spiel 0-0 aus.
Ja, und also Mainz auch 3 Kilometer mehr gelaufen, was dann ja doch anhand der Tatsache, dass Mainz erst am Donnerstag gespielt hat, auch nochmal zeigt, dass man, glaube ich, wirklich, also so doof wie es klingt bei einer 0-1-Niederlage, aber Mainz wenig Vorwürfe machen kann, außer dass sie mal wieder nicht zu Null spielen können, seit, ich glaube, über 20 Spielen saisonübergreifend. Das ist halt ein riesiges Problem auf Mainzer Seite, dass sie da halt auch ja immer diese eine Lücke hinten raus mal machen. Du hattest das letzte Woche gegen Werder ja auch schon, dass man eigentlich irgendwie sagt, es ist fast unglücklich, dass du das nicht gewinnst. Ja, es ist, weiß ich nicht, ich habe bei beiden Vereinen ehrlich gesagt Fragezeichen, weil ich nicht verstehe, wie Mainz in der Conference League irgendwie schon so ein komplett anderes Gesicht zeigt. Ne? Also klar, da gerät man auch in Rückstand, aber da hatte ich, also ich habe das Gefühl, da ist ein ganz, von der Energie her ist da eine ganz andere Mannschaft auch auf dem Rasen. Ja, klar, hier, auch der Europapokal hat seine eigenen Gesetze, es ist mir durchaus bewusst. Aber trotzdem musst du das ja erstmal machen und das überrascht mich.
Ja, aber ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt mit Heidenheim und der Conference League. Und du hast zum einen, es ist schon Push, diese internationale Geschichte. Ne? Die haben da wahnsinnig viel Energie. Das ist Mainz, ist nicht Bayern. Also die spielen das nicht jedes Jahr. Für die ist das ein ganz neues Ding und ein Riesenerlebnis. Und da hast du nochmal 15-20% mehr auf dem Platz. Und was dann dazu kommt, also so war es bei Heidenheim auch ganz extrem, die anderen zählen nur die Bundesligaspiele. Da erklärt dir dann jeder, dass du jedes Ligaspiel verlierst, dass du da Tore kassierst, selber keine schießt und so, dass du quasi nur negative Erlebnisse hast. Aber wenn du in der Conference League eben positive Erlebnisse hast und Spiele gewinnst, dann empfindest du das nicht so. Du hast nicht das Gefühl, dass du nur verlierst und dass du nur schlecht bist, sondern du hast Erfolgserlebnisse. Und für dich als Spieler macht das keinen Unterschied, ob du dieses Erfolgserlebnis international hast oder in der Bundesliga. Du spielst 2 oder 3 Spiele und die internationalen spielst du gut und die in Deutschland spielst du schlecht. Aber für dich sind es trotzdem auch positive Erlebnisse, die du hast. Also das ist ganz schwierig, das in Einklang miteinander zu bringen und das auch so zu sehen, wie das von außen gesehen wird.
Ja. Ja, guter Punkt. Aber ich bin trotzdem mal sehr gespannt, wie Mainz sich da noch, also weil klar ist trotzdem, sie werden halt irgendwann, also so wie es sieht ja gerade sehr gut aus für sie in der Conference League, bedeutet aber auch, die Doppelbelastung, die hört so schnell nicht auf. Also aus dem DFB-Pokal ist man ja raus. Ich glaube, das ist für sie schon mal, ehrlich gesagt, ganz gut. Aber, ne, Peter, du hast es gesagt, du kennst es von Heidenheim. Irgendwann, wenn du in dieser Liga bleiben willst, musst du halt trotzdem schaffen, diesen Spagat hinzubekommen, weil es dir dann trotzdem halt nichts mehr bringt, wenn man sagt, ja, okay, aber in der Conference League und die positiven Momente gibt es. Und also ich glaube, das ist halt wirklich, wären sie halt in der Conference League auch irgendwie, wo du sagst, ja, okay, holen da ihre Punkte, aber liegt an Gegnern. Aber sie spielen ja tatsächlich für mich auch besseren Fußball da. Und das ist halt das, was mich dann doch irgendwie, ja, überrascht irgendwie.
Ja. Du hast natürlich dann auch das Problem, dass du als Mainz, ich mag es immer nicht von der Qualität von Spielern zu sprechen. Ich finde Menschen, das sind Menschen, also ich habe da ein Stück weit ein Problem damit. Aber du hast natürlich auch nicht diese Qualität, die die großen Vereine haben. Und du benötigst eigentlich Training. Und deine Spiele nicht gut laufen, dann musst du daran arbeiten und musst das trainieren. Wenn du aber Conference League spielst, hast du keine Zeit zu trainieren. Du spielst und du regenerierst. Und dann ist es sehr schwer, diese Spiele wieder aufzuarbeiten und an den Dingen zu arbeiten, die da schief laufen. Ja. Also das sind jetzt meine Erklärungsansätze, die natürlich absolut laienhaft sind.
Ja, aber es ist halt ein Lernprozess, ne? Also das sehen wir immer wieder, es ist kadertechnisch ein Lernprozess, es ist für einen Trainer ein Lernprozess. Und ich glaube, da muss man trotzdem sagen, macht Mainz schon viele Sachen gut. Und ich glaube, das ist das der Grund, warum wir vielleicht auch auf die SGE so ein bisschen kritischer gucken, weil wir da eben ganz klar sagen, es ist halt eben nicht die erste Saison für Frankfurt international. Und sie machen das solide, aber das, was in der Liga halt dabei rumkommt, und das ist eben das, was wir hier im Podcast behandeln, das ist eben der Grund für Kritik. Und ich habe auch immer das Gefühl, auch die Frankfurt-Fans sind da durchaus sehr gespalten, was das betrifft. Wie gesagt, als positiver Punkt sicherlich, dass diese Systemumstellung, dieses im Endeffekt dann diese Halbzeitumstellung ein bisschen was gebracht hat und du eben die Qualität hast mit Doan. Aber ja, also keine Ahnung, ne? Wenn wir da auch mal auf die nächsten Spiele gucken, da spielt man jetzt auswärts bei Köln. Und auch da, also da bin ich mal sehr gespannt. Dann spielt man zu Hause gegen die Freunde aus Bergamo. Also das werden schon durchaus auch interessante Partien, vorsichtig ausgedrückt. Also auf dieses Köln-Spiel, da freue ich mich tatsächlich sehr, weil, also über Köln reden wir gleich, aber das wird, glaube ich, ein unterhaltsames Spiel, möchte ich sagen. Mainz halt zu Hause jetzt gegen die TSG Hoffenheim, ja, und dann auswärts bei Craiova in der Conference League. Genau. Und dann haben wir eben die Tabellenkonstellation, dass Mainz auf Platz 17 ist mit 5 Punkten. Und Eintracht Frankfurt ist auf Platz 7 mit 17 Punkten, 2 Punkte hinter der TSG und 2 Punkte vor dem SV Werder Bremen. Und als hätte ich mir diese Überleitung gebaut, nein, es ist tatsächlich Zufall, mehr oder weniger, wollen wir jetzt auch über Werder Bremen sprechen. Und die schlagen sehr, sehr spät gegen Wolfsburg zurück. Der VfL, der geht in der ersten Halbzeit durch Swanberg in der 28. Minute in Führung. Und es sieht tatsächlich lange nach einem Auswärtssieg der Wolfsburger aus. Dann kann Stay allerdings in der 83. Minute für Werder ausgleichen, bevor Bangula kurios zum 2:1 Siegtreffer in der 4. Minute der Nachspielzeit vollendet. Petra, wir haben uns dieses Spiel am Freitag angeguckt. Du hast eben im Intro gesagt, als wir über Paul Simonis gesprochen haben, weil wir wissen jetzt, es war das letzte Spiel von Paul Simonis an der Seitenlinie. Du hast eben gesagt, du kannst es nachvollziehen, aber man muss ja, wenn man rein aufs Papier guckt, ist es ja schon so, Wolfsburg geht in Führung. Eben durch einen auch durchaus schönen Doppelpass mit zwischen, ich glaube, Dagim und Zwamberg ist es dann, machen eine gute Aktion. Aber am Ende reicht es wieder nicht. Hast du denn, also würdest du denn einfach mal leicht provokativ sagen, geht es für dich in Ordnung, dass Wolfsburg denn dieses Spiel, jetzt mal abgesehen davon, wie sie es verlieren, aber dass sie es verlieren? Ist das für dich eine gerechte Niederlage?
Natürlich ist das nicht eine gerechte Niederlage, denn dieser Spielzug war der einzige.
Ja.
mehr hat Wolfsburg nicht gemacht. Dieser Spielzug war ein wunderschöner, aber dabei ist es dann halt auch geblieben. Und ich hatte mir auch die Vorberichte tatsächlich gegeben zum Spiel und hab mir die Interviews angehört. Das Interview mit Horst Steffen war so ein bisschen, als wärst du auf einem Elternabend vor einer Klassenfahrt und dein Bio- und Sportlehrer erklärt dir, dass er mit den pubertierenden männlichen Teenagern an Bodensee fährt und das ist alles gar kein Problem. Das macht er schon. Besonders schön hat mir gefallen, dass er Boniface als sehr hilfsbereit Typ bezeichnet hat innerhalb der Mannschaft. Da war schon so eine ganz bestimmte Stimmung und dann kamen die Interviews mit den Wolfsburgern, mit dem Trainer und ich glaube, es war der Geschäftsführer Sport. Und die waren so schwierig. Ich fand die so inhaltsleer und ich habe die als so verunsichert schon empfunden, dass ich mir quasi vorm Spiel schon gedacht habe, wer weiß, was da intern jetzt schon gelaufen ist und ob das nicht unter Umständen schon das letzte Spiel für Simone sein wird, wenn das entsprechend läuft. Und am Anfang war es auch so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass Werder dieses Spiel verlieren kann. Ich hatte aber auch nicht wirklich das Gefühl, dass Werder dieses Spiel gewinnen kann. Also die Wolfsburger haben sich komplett nur darauf besonnen, sich hinten alles gut dicht zu machen, den Bus zu parken, Werder kommen zu lassen und Werder kam und es fiel ihnen aber auch nicht wirklich was ein. Ne? Also es war auch ein Hin- und Hergeschiebe und spielerisch fand ich es von beiden total mau tatsächlich. Also ja, mir hat auch Bremen überhaupt nicht gefallen. Also das gefallen haben mir einzelne Spieler und tatsächlich beide Torhüter. In dem Fall, ich fand, die waren über lange Zeit die besten Spieler der Mannschaft tatsächlich und haben beide ihre Mannschaften vor Rückständen bewahrt. Also die fand ich schon ganz okay tatsächlich. Die erste Ecke hatte Werder ja noch schon nach 4 Minuten und Grabar rettet da. Sonst hätte Wolfsburg da schon zurückgelegen nach dem platzierten Kopfball von Amos Pieper. Dann waren es die Minuten der spitzen Winkel, also erst Kröll, dann Dagim, Scheidern am Winkel. Wolfsburg stand sehr kompakt, um es positiv auszudrücken, die machen die Mitte zu oder sie parken halt den Bus, Werder fällt nichts ein. Und in der ersten halben Stunde ging das so in Richtung eingelulltes 0-0. Also wir vor dem Bildschirm, die auf dem Platz. Jeder hängt so durch und lässt sich so einlullen und dann kam die Wolfsburger Führung und alle sind quasi erschrocken. Am meisten erschrocken ist, glaube ich, Marco Friedl, der in der Situation viel zu früh und ungestüm rausrückt und die ganze Seite aufmacht. Und der Spielzug an sich war natürlich wirklich Zucker. Also da hat man mal geschwind gesehen, hey, guck mal, da geht ja was, die können ja Fußball spielen. Also das fand ich wirklich richtig gut. Wie das dann auch gelaufen ist, Swanberg fand ich da auch super gut in der Szene. Dann hat Werder noch mal eine Ecke, die dann auch richtig gefährlich wurde. Ich glaube, die haben einiges an Eckenvarianten eingeübt. Ich glaube, das waren zwei verschiedene, die ich glaube so von denen noch nicht gesehen habe. Und danach begann Werder aus relativ unerklärlichen Gründen zu wackeln für einen Moment. Also Backhaus rettet dann.
Ja.
Wolfsburg geht beinahe 2-0 in Führung. Und dann kann man wieder spekulieren, was passiert dann mit diesem Spiel. Ja, und dann vor der Pause, ich glaube, Ninja hatte noch eine gute Szene. Ja, genau, der kriegt einen Ball durchgesteckt, legt ihn auch wunderschön quer und dann passiert gar nichts, weil keiner in der Box sich befindet. Top hat sich irgendwas, glaube ich, was ganz anderes überlegt und hat den wohl im Rückraum irgendwie erwartet. Die beiden waren ja neu in der Startelf. Steffen hat ja gewechselt.
Ja, genau. Also nicht ja, Jinma und Top. Nur eine kurze Erklärung für den Rest. Ja. Jinma und Top für Bangula und Boniface.
Ja, also nur Wolfsburg hat gemauert, hat im tiefen Block verteidigt und Werder ist nicht durchgekommen und hat da massive Probleme gehabt, hat aber selber nur so semi-gut verteidigt. Ich fand, die Abstimmung hat bei Bremen nicht vorne überhaupt nicht gepasst. Mhm. In der Box hat sich eigentlich nie irgendjemand befunden, also die war grundsätzlich leer. Fand ich schwierig tatsächlich, ne? Und die wirklich tolle Nachspielzeit. Also der Schluss dieses Spiels, der war ja wirklich super schön. Also da war alles drin, Emotion und Kampf und alle Menschen waren glücklich und fand ich ganz, ganz großartig. Aber der größte Teil des Spieles, den fand ich von beiden Seiten nicht gut. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ja auch was von Werder kam, hat mich nicht umgehauen. Die haben dann zwar sich an den eigenen Haaren noch mal rausgezogen, haben diese Energie noch mal aufgebaut, die Wechsel haben viel bewirkt. Boniface ist für mich immer so ein bisschen rotes Tuch ist viel, nee, das stimmt so nicht. Aber ich mag seine Attitüde nicht. Ich mag diesen merkwürdigen Jubel nicht, den er bei Leverkusen immer drauf gehabt hat und so. Und der bringt aber so eine Wucht mit auf den Platz, die du ihm gar nicht so zutraust. Ne? Aber der hat so viel Wucht und so viel Entschlossenheit mit auf den Platz gebracht. Das hat tatsächlich, finde ich, eine ganze Menge bewirkt. Da hast du dann hast du wirklich was gemerkt. Wann war die Szene mit dem Nicht-Elfmeter?
In der 78.
war das. 78. dann, ne?
Also. Ja, also da ist, glaube ich, ich habe mir die Szene öfter angeguckt. Ich glaube, dass, also es ist immer der berühmte Satz, nach den Handspielen und nach der Regelung, so wie ich sie inzwischen aufgreife und verstehe, ist das für mich ein Handspiel. Und dann ist es ein Elfmeter. Wir wissen aber einmal mehr nicht, was ist die Kommunikation zwischen VAR und Schiedsrichter, wenn, ich muss gerade kurz nochmal gucken, Felix Zweier auf dem Feld zu seinem VAR Patrick Kanselbauer sagt, ich habe die Szene gesehen, für mich ist es keine unnatürliche Handbewegung, was auch immer. Dann finde ich auch okay, dass er nicht rausgeht, um sich noch dreimal anzugucken, weil das wollen wir ja eigentlich nicht, sondern wir wollen ja schon, dass der Schiedsrichter sagt, nee, für mich ist es kein Serious Missed Incident. Ich habe den Vorfall genauso gesehen und für mich ist es dann nicht. Wenn er es allerdings nicht sieht oder anders sieht, wie auch immer, ist es halt schwierig. Ich sag mal so, für Werder glaube ich im Endeffekt gut, dass es eben nicht um die Diskussion gibt, ob es diesen Elfmeter gibt und ob der spielentscheidend ist. Ich hatte eher sogar so das Gefühl, dass es so eine Jetzt-erst-recht-Situation gab. Also du hast es gesagt, Boniface kommt in der 65. für Top und er bringt halt einfach so eine Präsenz im letzten Angriffsdrittel mit, die Top halt einfach komplett fehlt. Also man muss leider einfach sagen, ich glaube, wenn Top da nicht schnell irgendwie auch in der Winterpause vielleicht an seiner Positionierung, aber generell glaube ich auch ehrlich gesagt an seiner, also Körperlichkeit, sagt man ja immer, ne, an seiner Physis arbeitet, wird das schon sehr schwierig für ihn, weil das reicht nicht, also das klingt sehr böse, aber so reicht es nicht für die Bundesliga. Also, nee. Weil so hängst du vorne drin und so hast du effektiv, nimmst du dir eben einen kompletten Offensivposten weg. Du hast eben auch den klaren Unterschied zwischen Bangula und Jinma gesehen. Das muss man so sagen. Du siehst ja schon, also ich weiß, dass Werder-Fans eine sehr hohe Anspruchshaltung hatten, glaube ich auch irgendwie mit Horst Steffen, weil eben aufgrund der Situation, dass er eben einfach von Elversberg kam und wir haben Elversberg in der zweiten Liga, viele von uns auf jeden Fall gesehen, sie einen ganz ansehnlichen Zweitliga-Fußball gespielt. Gut, wenn man jetzt Elversberg sieht, kann man nochmal fragen, wie viel war Horst Steffen und wie viel war eventuell auch die Kaderzusammenstellung von Ole Burg. Aber so auch hier ist es, die Ergebnisse passen all in all gerade. Diese Mannschaft muss sich finden, dieser Trainer muss sich finden und die müssen, also Zeit geben muss man denen halt schon. Und ich finde, du siehst halt schon Ansätze, aber klar, ich verstehe auch, wenn das frustrierend ist, weil du eigentlich sagst, also wenn wir auf die, und ne, da jetzt vielleicht auch immer zu viel einzuwarten, XG-Werte waren, glaube ich, irgendwie 1,45 zu 0,57, du hast die besseren Großchancen, am Ende musst du dich halt so ein bisschen zum Sieg, wie drücke ich das jetzt aus, stocheln. Also ich empfehle allen, sich dieses 2-1 mal anzugucken. Es gibt halt, also Boniface, ähnlich wie bei dem Ding von Dortmund, glaube ich, versucht dieses, also einen Fallrückzieher, die Situation, also Fallrückzieher in Anführungszeichen, versucht man, dann guckt Jens, glaube ich, einfach hinter dem Ball hinterher und Bangula kann abschließen aus spitzem Winkel.
Die haben abgeschaltet.
Also,
die haben alle abgeschaltet.
Ja, und leider halt zweimal. Also leider schalten in diesem Spiel zweimal die Innenverteidiger ab. Einmal Seelt beim 1-1.
Beim 1-1, ja.
Ja, und dann Jens beim 2-1. Und das ist halt wieder, das ist halt eine Situation in so einem Spiel, die darf dir einfach nicht passieren. Da ist der Trainer, ehrlich gesagt, dann vielleicht nicht unbedingt schuld dran. Aber es ist halt einfach, also ja, ich bin mal gespannt. Also es ist einfach eine andere, also war ein Fehlerspiel auf beiden Seiten, da würde ich, glaube ich, mitgehen.
Ja, und von Wolfsburg kam einfach gar nichts.
Ja,
die waren nicht also aggressiv genug, da kam keine Intensität, die hatten viel zu viele Ballverluste. Das war dieser eine schöne Spielzug und mehr ist denen nicht eingefallen.
Ja, du hast, also klar, es gab immer so ein, ich glaube, da ging war wirklich noch so der Kreativposten mit Zwanberg, aber wenn du halt nur zwei Spieler hast, die irgendwie die tiefen Läufe machen, dann wird es halt irgendwann schwierig. Also ich habe, Amura hat irgendwie komplett in der Luft gehangen in diesem Spiel, also der war auch überhaupt nicht da und dann, ja, wie gesagt, nur über Zwanberg dieses Spiel zu spielen, das funktioniert nicht und am schlimmsten war halt wirklich diese Szene in der 90. plus 7. Also es ist eh abseits, deshalb ist es eigentlich egal, aber Wind verliert seinen Schuh und weil er der Spieler aber auch noch ist, der aus dem Abseits kommt und dann nimmt er sich trotzdem noch diesen Abschluss mit dem Schuh in der Hand und es war, also da dachte ich auch wirklich so, jetzt können wir das Spiel auch wirklich abpfeifen, jetzt reicht's. Also da hatte ich auch echt das Gefühl, da war ich auch selber mit meinem Verständnis für dieses Spiel an einem absoluten Tiefpunkt angekommen. Da habe ich auch gedacht, nichts beschreibt den VfL Wolfsburg gerade besser.
Also diese Szene, ja.
Ja, es ist leider so. Und ja, also wir haben anfangs schon besprochen, deshalb glaube ich, müssen wir jetzt noch nicht nochmal reingehen. Es ist klar, was vom VfL Wolfsburg jetzt irgendwie erwartet wird. Die Spieler, die stehen jetzt in der Pflicht. Es wird super spannend zu sehen sein, ob man einen Christian Eriksen, einen Vinicius und Co. eben jetzt auf das Level bekommt, wo man sie haben will und was man anscheinend ja auch von einem anderen Trainer erwartet, dass er das schafft. Das ist ja, das wird zentral sein, aber ja, also zu Hause gegen Bayer Leverkusen und auswärts bei Eintracht Frankfurt. Es gibt dankbare Momente auch nach
der Herzlichen Glückwunsch.
Ja, für den SVW geht es dann auswärts zu RB Leipzig nach der Länderspielpause und dann zu Hause gegen Köln auch ein Spiel. Also generell, schön. Spiele mit Köln sind kein, da weißt du noch nicht immer so ganz, was du bekommst, aber es hat einen Unterhaltungsfaktor. Und ich finde, das ist schön. Es freut mich immer als neutrale Zuschauerin, wenn man weiß, ach, da kann man ruhig mal einschalten. Tabellarisch bedeutet es Platz 8 für Werder Bremen, 15 Punkte, eben 4 Punkte hinter Hoffenheim auf 6 und eben dem europäischen Platz. Auf der anderen Seite haben wir eben den VfL Wolfsburg mit 8 Punkten, Platz 14, 1 Punkt Vorsprung auf Augsburg und St. Pauli, 3 Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Und dann kommen wir zum Derby. Es tut mir sehr leid für alle Köln- und Gladbach-Fans, vielleicht mehr Gladbach-Fans, die da die ganze Zeit drauf warten, aber wir mussten uns in eine Chronologie ausdenken, aber deshalb habt ihr jetzt noch mehr Grund zur Freude, denn Gladbach gewinnt nicht nur das dritte Pflichtspiel in Folge, sondern holt eben auch den Sieg im rheinischen Derby gegen den FC. Am Ende der ersten Halbzeit kann Sander nach einer Ecke zum 1-0 treffen, nachdem Tabakovic erst einen Elfmeter vergeben hatte. Merkt euch das Thema Elfmeter, wird noch spannend für dieses Spiel. Das macht dann nämlich Dix nach einer knappen Stunde besser und erhöht auf 2-0 vom Punkt. Nur 2 Minuten später kann Tabakovic dann auf 3-0 erhöhen, diesmal tatsächlich aus dem laufenden Spiel heraus. Waldschmidt erzielt erst, ehrlich gesagt, sehr, sehr schön das 1-3. Allerdings gibt es da eine Abseitssituation, deshalb zählt es nicht. Auch Waldschmidt darf dann aber nochmal vom Punkt ran in der Nachspielzeit und ist aber ehrlich gesagt in dem Fall wirklich nur Ergebniskosmetik. Sascha, wir haben jetzt ein Borussia Mönchengladbach, was seit Beginn der Winterzeit, ich finde das immer noch eine fantastische Statistik, auf einmal wieder Spiele gewinnen kann. Was war denn der Matchplan, der von Eugen Polanski hier so aufgegangen ist, dass man es eben geschafft hat, Köln, die ja durchaus besser in die Saison gestartet sind, sofort Probleme zu stellen?
Also ich glaube, der Matchplan, die Herangehensweise war jetzt auch gar nicht so unähnlich zu dem der letzten Wochen. Ne? Immer wieder dieses 5-3-2 oder 5-4-1, je nachdem, wo sich Honorar positioniert hat, ist man eben angelaufen. Und da kam, glaube ich, noch dieser Derby-Faktor mit hinzu, dass man da aus Gladbacher Sicht ja einfach noch aktiver war, noch mehr diese Zweikämpfe gesucht hat, noch mal hinterhergewetzt ist. Plus Köln, die ein bisschen zu überdreht waren in manchen Momenten. Also auch Kwasniok von außen auch sehr viel schon in der ersten Halbzeit schon ja geflucht, gepusht, wenn man es positiv bezeichnen will. Also ich fand, dass sie da manchmal ein bisschen zu überdreht waren. Insofern hat Köln damit ein bisschen mehr Coolness im Kopf, Gladbach. Meine ich, Gladbach hat es mir ein bisschen mehr Coolness im Kopf hinbekommen, da schon in den wichtigen Momenten da zu sein, so muss ich sagen. Also Köln hat jetzt natürlich ein bisschen mehr vom Ball, aber so die Konter, die ja Gladbach da ausgespielt hat, waren dann schon deutlich gefährlicher. Also in der einen Szene, in der ich meine, dieser Konter Richtung Honorar, ich weiß gar nicht, wer den Pass da gespielt hat, ich glaube Sander war das, der dort ein bisschen zu früh eigentlich schon gespielt hat zu Honorar, dadurch so eher das Tempo so verloren hat, eigentlich so im Umschaltspiel, wäre auch ein bisschen mehr möglich gewesen so am Anfang.
Ich glaube, es war Tabakovic-Pass tatsächlich.
Oder das, genauso an der Mittellinie, genau, eigentlich schon so, vielleicht schon so eine Sekunde zu früh einfach gespielt.
Ja, genau.
Sodass Honorar dort eigentlich noch nicht das komplette Tempo ausspielen konnte und noch nicht ganz an Lund vorbei war. Aber dann Köln auch in der Folge auch mit einigen Abspielfehlern, so ab der 30. Minute, finde ich. Und ja, letztlich dieses Foul dann von Lund an Honorar war, fand ich irgendwie auch vertretbar, was man da so gemacht hat. Also, ja, kann man so unterschreiben, finde ich. Das war noch so der unstrittigste Elfmeter an dem Tag, muss man sagen. Dann hält Schwebe das Ding auch überragend. Und also wirklich sehr, sehr gut gehalten. Hat dann auch noch ein bisschen das Glück, dass er so deinen linken Arm noch stabil genug hält, um den Ball nicht ins eigene Tor zu hauen, sondern zur Ecke. Und dann schade, dass es dann im Anschluss direkt das Gegentor gibt von Sander. Und dann das nach dem 0-2. Eigentlich hatte Köln, wenn man noch diesen Lattenschuss wegnimmt von Kaminski, keinerlei Szenen. Also kann auch sein, dass es jetzt in meinem Bundesliga-Guck-Wahn am heutigen Sonntag oder am gestrigen Sonntag was untergegangen ist, aber eigentlich war da nicht mehr allzu viel.
Ja, also ich hatte auch irgendwie das Gefühl, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, weil wenn man so auf die Statistiken guckt, die erzählen tatsächlich eine komplett andere Geschichte. Also da heißt es eigentlich auch X-Goals-mäßig 2,98 zu 2,22. Aber davon kommen, glaube ich, alleine, oh Gott, ich kann nicht Kopf rechnen, 2,08 in der zweiten Halbzeit an XGs für Köln alleine, ne? Also die hatten 0,14 in der ersten Halbzeit. Aber ich fand generell, also es war vor allem ein Spiel, was man sich sehr, sehr gut angucken konnte. Das meinte ich eben, also weil Köln hat ja trotzdem auch immer wieder interessante Spielszenen drin. Ich hatte schon das Gefühl, dass El Mala vielleicht so ein bisschen, also dass dafür, dass er ja erst angeschlagen in der Woche war, dass dieser Startelf-Einsatz, er wurde ja jetzt auch für die Nationalmannschaft nominiert, aber dass das fast so ein bisschen zu viel war. Also wir sagen immer wieder, der Kopf spielt mit. Da hatte ich das Gefühl, er war, ich verstehe schon, warum Kwasniok das macht, aber ich hatte auch das Gefühl, damit hast du dir eigentlich diesen Überraschungsmoment, den El Mala halt als Joker bringt, weil er dann halt gegen eine Mannschaft spielt, die vielleicht schon ein bisschen müder ist, die ein bisschen kaputter ist und dann eben dieses Spielerische mit reinbringt, dieses auch Unberechenbare, dass du dem das eigentlich weggenommen hast, indem du ihn von Anfang an spielen lassen hast, aus einer angeschlagenen Woche kommt. Das ist aber, ne, also ich bin auch kein Trainer, gibt auch einen Grund, aber das war, ich hatte das Gefühl, der kam halt überhaupt nicht rein ins Spiel. Und das wurde dann schon auch besser, als Sebulonsen und Ache in der zweiten Halbzeit dann drin waren für eben El Mala und Kainz. Aber also sowieso ja sehr kurios. Das Spiel sollte ja eigentlich von Daniel Siebert geleitet werden, denn das Aydegin hat er erst relativ spontan übernommen, weil Siebert, glaube ich, also erkrankt ist. Aytekin hat nach dem Spiel auch relativ viel zu den Elfmetern gesagt. Also er sagt, glaube ich, selber, er hatte halt nicht immer perfekte Blicke auf die Szenen. Also gerade bei der Handszene, die zum 2-0 führt, also Lund wirklich leider mit einem unglücklichen Tag. Man könnte sagen, er war wirklich der Unglücksrabe für die Kölner, eben zwei Elfmeter, die er verschuldet. Also Aytekin sagt eben beim 2-0 ganz klar, im Endeffekt, er geht halt raus, weil er die, es überhaupt nicht sieht. Also er sieht die Szene überhaupt nicht im laufenden Spiel und muss deshalb überhaupt erstmal raus, um sich anzugucken. Ne? Und entscheidet dann eben auf Elfmeter kann man vertreten. Der Arm geht halt schon relativ klar zum Ball, meiner Meinung nach.
Ja, ja.
Ich glaube, Aitekin sagt eben auch, der Ball kommt halt runter und ja, es ist alles Chaos, aber die Art und Weise, wie der Arm im Endeffekt die Bewegung zum Ball macht, ist halt eine, die, also sagen wir mal so, in Zeiten des VARs vielleicht dann eben bestraft wird. Das kann man sicherlich auch diskutieren, inwieweit das für viele von uns im Sinne des Sports ist. Ich finde es aber tatsächlich auch eine nachvollziehbare Entscheidung. Aber also was, glaube ich, für Gladbach, wo ich so über, also ich wusste natürlich das Ergebnis dieses Spiels schon, als ich das Spiel geguckt habe. Also nicht natürlich, aber ich habe es im Real Life geguckt. Und ich dachte, hätte ich es, glaube ich, live geguckt, hätte ich gedacht, dass Gladbach nach diesem verschossenen Elfmeter kippt. Dass dann eben doch wieder der Kopf einsetzt und du denkst so, ach, scheiße.
Auch gut, sie machen halt dann direkt in der Folgeszene dann das 1-0.
So, und das ist halt
wahrscheinlich der große Faktor gewesen.
Super wichtig und da muss man einfach sagen, da verliert Köln halt leider genau die entscheidenden Kopfballduelle nach dieser Ecke. Und dann, man muss generell sagen, Sander, auch keine einfache Saison bisher, war ein richtig gutes Spiel von ihm, meiner Meinung nach. Also da hat man, glaube ich, schon gesehen, das, was er eben für Holstein Kiel gezeigt hat, warum Gladbach ihn eben auch geholt hat. Da hat man das so mal ein bisschen mehr aufblitzen sehen, was er eben auch für eine Rolle spielen könnte. Und das finde ich sehr schön. Aber generell, wie gesagt, sehr munteres Spiel eben auch. Und ich glaube, für Gladbach muss man einfach sagen, das ist halt gerade, die holen ihre Punkte. Es ist, wie gesagt, Sieg im Pokal gegen Karlsruhe, dann eben dieser Sieg gegen St. Pauli und jetzt eben der Derby-Sieg. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut, bevor man in diese Länderspielpause reingeht.
Jupp.
Weiß gar nicht, mir fällt es auch irgendwie dann doch schwer, noch mehr zu diesem Spiel zu sagen, weil es dann doch in manchen Bereichen, wenn man Lukas Kwasniok auch schon ein bisschen länger kennt, das ist eben die Risiken, die mit seinem Spielstil auch einhergehen. Also eben dieser Wille, offensiv zu spielen und da diesen Ansatz zu haben, birgt eben die Risiken und die hat Gladbach komplett ausgenutzt und hat es eben besser gemacht als die Woche zuvor nach der HSV und sich eben, also hat es einfach eiskalt, klar ist es ein Elfmeter hinterher, aber ja, also man muss einfach sagen, das ist eine Leistung, auf der kann Gladbach aufbauen. Wir sind mal gespannt, wann es vielleicht mal soweit ist, dass Eugen Polanski als Cheftrainer bestätigt wird. Meiner Meinung nach ist das ja auch immer noch nicht passiert. Aber man muss ja ehrlich gesagt sagen, alles andere wäre ja, also ihr könnt ja gerne auch einmal eure Einschätzung zu geben, aber fast grob fahrlässig, als jetzt zu sagen, nee, wir gehen mit, machen ihn weiter. Also.
Er hat ja jetzt auch den Vorteil, dass immer mehr seiner verletzten Spieler zurückkommen. Du hast ja, also ich finde, Honorat hast du absolut gemerkt, dass der wieder auf dem Platz steht. Also der gibt der Mannschaft wirklich jetzt schon wieder sehr viel. Und jeder, auch wenn Kleindienst zurückkommt, vorausgesetzt, dass er nach der langen Zeit wieder annähernd in Form sein wird, oder auch Robin Hack, also die kriegen einfach so viel Qualität zurück, so viel Substanz zurück, was es natürlich dann auch für den Trainer nicht schwerer machen wird. Und dann wird, ich glaube, dass die sich stabilisieren werden und dass es auch gar nicht so lange dauert, für mich persönlich kommt das Überwinden der Krise viel zu früh. Ich bin der Meinung, das dürfte gerne noch 3 bis 4 Wochen dauern.
Woher kommt das wohl?
Ich weiß auch nicht so ganz genau. Aber ja, aber muss man neidlos anerkennen. Also ich sehe die echt, die werden sich über kurz oder lang, werden die sich stabilisieren. Die haben einfach vom Kader, also ich habe tatsächlich auch nicht eine Sekunde dran geglaubt, dass die da unten drin bleiben. Da sind die zu gut für. Und er macht einen guten Job. Warum? Also alles andere wäre ja unsinnig. Als ihn nicht zum Cheftrainer zu machen. Was wäre die Alternative? Du fängst wieder von vorne an mit einem neuen Trainer. Sehe ich nicht.
Ja, vor allem, weil man ja auch einfach sagen muss, dass Also wir haben bei Heidenheim eben lange darüber geredet, dass es zu sein scheint, als gäbe es diese Einheit nicht mehr, die Heidenheim lange geprägt hat. Und da muss man einfach sagen, Eugen Polanski hat es geschafft, unter anderem ja auch durch die Integration von Neuhaus wieder in diesen Kader hinein, glaube ich, generell erstmal Signale zu senden, von wegen so, ey, hier sind wirklich ne, neues Blatt und es geht nur zusammen. Und gleichzeitig ist aber auch so, also ich verstehe total, woher du kommst mit, ja, eigentlich sind die dafür zu gut, aber also Robin Hack weiß das sehr genau, wie das ist, wenn man in einem Kader spielt, wo alle eigentlich sagen, rein qualitativ dürfte das nicht passieren. Und dann passiert es halt eben doch. Und ich glaube aber, dass also Polanski da, weil es eben nicht von also auf Schlag geklappt hat unter Polanski, sondern er trotzdem ja dieses Pokal, diesen Pokalerfolg brauchte gegen Karlsruhe, dass du eben das ja berühmte Ruder irgendwie rumgerissen hast, vorläufig, wie gesagt, also man darf da ja auch nicht zu früh sein, aber einfach um, also meiner Meinung nach machst du dich halt sonst unglaubwürdig, wenn du eben nicht mit Polanski jetzt weitergehst, weil eigentlich ist es, also ist das, was der Verein, glaube ich, gerade braucht und du hast halt auch das Gefühl, die Fans brauchen das total. Also es gab eine super schöne Choreo auch zu Beginn, also generell beide Fanlager, auch mit guten Auftritten, gab, glaube ich, aber, also das ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, es gab Probleme im Einlassbereich, beziehungsweise im Stadion selbst mit Polizeiordnern und FC-Fans, die FC-Fans irgendwie nicht mehr reingelassen haben. Aber an sich muss man einfach sagen, scheint so, als würde da wieder was zusammenwachsen, um in Gladbach-Sprech zu bleiben. Die Seele, sie fängt wieder an zu brennen.
Und wir wissen ja, dass das Vereine dann natürlich berücksichtigen und die Wünsche ihrer Fans erfüllen und
auf jeden Fall
da keine eigenen Ideen nein, haben.
Nee. Das wissen wir.
Ganz klar.
Mhm. Also es war Ironie. Also man muss das ja immer dazu sagen.
Ja.
Habt ihr sonst noch was zu dem Spiel zu sagen? Bevor ich euch hier dann schweigend moderiere. Bevor wir ins letzte Spiel gehen, dann natürlich noch der Hinweis für den FC, natürlich immer noch eine sehr, sehr gute Saison bisher als Aufsteiger. Man steht auf Platz 9 mit 14 Punkten. Gladbach auf Platz 12 mit 9 Punkten. Man hat sich eben so ein bisschen rausgekämpft. Man hat den zweiten Sieg der Saison eingefahren. Also sehr wichtige Sache und das in Folge. Und das sieht man tatsächlich in dieser Tabelle auch immer sehr, sehr schnell, wie das dann gehen kann. Die nächsten Partien sind dann für Gladbach auswärts bei Heidenheim und zu Hause gegen RB Leipzig. Köln spielt zu Hause gegen die SGE und auswärts bei Werder Bremen. Und dann kommen wir zum letzten Spiel dieses Spieltags. Und das war auch ein Sonntagsspiel und das war im Breisgau. Der SC Freiburg gewinnt das erste Mal seit dem vierten Spieltag wieder ein Bundesligaspiel. Juitu bringt die Freiburger nach einem Fehler von Vasil in der 40. Minute in Führung. Eggestein legt kurz nach der Pause zum 2:0 nach. Kurz gibt es Hoffnung für St. Pauli, nachdem Luis Oppi in der 69. Minute den Anschlusstreffer erzielen kann. Allerdings fehlt am Ende die Präzision vorm Tor und so verlieren die Kiezkicker auch das siebte Bundesligaspiel in Folge. Petra, wir haben uns dieses Spiel angeguckt. Ich muss sagen, für mich geht es, du kannst mir dann gerne auch widersprechen, für mich einfach rein vom Spielverlauf her, von den Spielanteilen her, ein schon verdienter Sieg für Freiburg, dem man sich hinten raus unnötig gefährdet. Würdest du mir da zustimmen?
Absolut. Also wenn sie das nicht nach Hause bringen, dann liegt es ganz allein an Freiburg.
So, Entschuldigung, ich musste ja einmal für alle, die nur zuhören und nicht zu gucken, musste einmal kurz husten, deshalb war hier kurz 2 Sekunden Pause. Ja, also wir hatten einen sehr, sehr aktiven Juito, glaube ich, drin. Also man muss generell sagen, der hat seine Zeit gebraucht, aber ja, klar, wenn du ein Tor machst, ist das natürlich sowieso so. Aber war ein sehr gutes Spiel bei. Lass uns mal kurz auf St. Pauli tatsächlich gucken, bevor wir vielleicht bei Freiburg weiter reingehen. Für St. Pauli ja leider erneut so, dass Nikolai Vasil so ein bisschen seine, ja, wie drücke ich das aus, Prozente drin hat. dass man eben in Rückstand gerät, ne, gibt eine Ecke von Beste, er kann nicht richtig rausfausten und Yuito dann eben mit der Direktabnahme, gut, beim 2-0 kann er weniger was dafür, aber es ist schon ein Problem, oder? Dass also ein Torhüter wie Vasil, der in der letzten Saison auch immer wieder so der Anker hinten drin war, eben jetzt mit Teil der defensive Instabilität ist, würdest du mir dazu stimmen?
Ja, klar. Der war ja der wirkliche Fels in der Brandung, auf den du dich in 34 Spielen verlassen konntest. Und der hat denen so viele Punkte festgehalten. Das wird jetzt noch mal deutlicher, finde ich, wenn er in dieser Saison eben ein paar solcher Fehler drin hat, die andere Torhüter auch alle drin haben. Er hatte nur keine in der letzten Saison. Und dann siehst du einfach, wie viele Punkte der denen tatsächlich festgehalten hat. Und dass das auch mit seiner Hintermannschaft was macht. Die sind nicht mehr dieses, gut, vielleicht weiß das Sascha eher, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ich nicht mehr so diese bedingungslose Sicherheit habe, dass hinter mir ein Torhüter steht, der die Dinger immer noch alle rausfischt, egal was passiert, macht das vielleicht auch irgendwas mit deiner Kette davor. Durchaus möglich. Aber das jetzt so rein auf also ich würde es aber nicht auf ihn schieben wollen. Also die haben schon noch ganz andere Probleme. Er ist ein Teil davon, ja, aber ob der jetzt so groß ist, ein kleiner Prozentsatz, ich denke, ich habe mir mal in der 54. Minute habe ich mir mal die Statistik rausgezogen, weil mich das einfach mal interessiert hat, ob da von St. Pauli irgendwas drinsteht. Und da hast du auf der rechten St. Pauli-Seite erwartete Tore 0,0, Gesamtschüsse 0, Torschüsse 0, Chancen 0, vergebene Großchancen 0, 7 Fouls und 0 Ecken nach 54 Minuten. Und das finde ich schon sehr, sehr aussagekräftig. Plessin hat vorm Spiel, Plessin ist ja ein sehr deutlicher Trainer. Der spricht ja wirklich alles aus, was er zu sagen hat. Und es ging ja viel um leere Birnen und Mentalität. Und er hat ja seine Mannschaft, er erzählt ja seine Mannschaft, finde ich, schon länger an. Also was diese Mentalitätsfrage, die wir ja alle so lieben, betrifft. Und er sagt ja auch ganz klar, er erwartet von seiner Mannschaft eine Arschloch-Mentalität, die sie bitte an den Tag legen sollen. Und hat dann sicherlich versucht, erstmal diese Defensive zu stabilisieren, hat das dann auch nach dem Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm das so geglaubt habe. Also nach dem Spiel hat er erklärt, das sei alles schon so geplant gewesen, dass man also diese 60 Minuten hinten gut steht und diese defensive Stabilität wieder reinkriegt, wenn man so viele Gegentore kassiert hat und eben dann guckt, dass man so sporadisch versucht, die berühmten Nadelstiche zu setzen. Das habe ich aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber das Gefühl hatte ich nicht, dass das beabsichtigt war.
Ja, vor allem, wenn du dann auch noch zwei Gegentore in der Zeit fängst, das ist halt... Also ich habe zwischendurch mal, ich glaube, das war so rund um die 30. Minute, habe ich mal geschaut. Klar, letzte Reihe, Fünferkette gegen den Ball, aber sie standen ja insgesamt mit 8, 9 Spielern so tief in der eigenen Hälfte, dass aber gleichzeitig auch ja offensiv überhaupt nichts passieren konnte. Und generell, man muss eben sagen, ja, du hast nach dem 1-2 vielleicht ja 10 Minuten, ja, wo St. Pauli dann mutiger spielt und du kurz so das Gefühl hast, also könnten jetzt auf 2-2 gehen. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, nach den 2 Minuten hört es dann auf. Und dann war Freiburg wieder die aktivere Mannschaft. Und das reicht dir halt nicht. 10 Minuten reichen dir nicht, wenn du schon zurückliegst. Ich glaube, das erzähle ich jetzt niemandem was Neues. Aber die gleiche Problematik sicherlich auch, die es bei Heidenheim gibt. Wenn du dann einmal in diesem Strudel drin bist, der Kopf geht an, sie haben selber einen Negativrekord jetzt eingestellt. Ich glaube, 7 Spiele in Folge Niederlage ist bisher der Negativrekord des Vereins. Das ist halt, es wird dann leider auch ein Negativ-Selbstläufer. Und du hast irgendwie nicht das Gefühl weiterhin, dass da offensiv viel was geht. Und jetzt kommt eben dazu, dass die Defensive, die ja sonst in der Vergangenheit eben mit Teil, also ein großer Teil des Klassenerhalts war, man hat jetzt halt leider die drittschlechteste Defensive der Liga. So. Und gleichzeitig die zweitschlechteste Offensive. Und das sind halt zwei Dinge zusammen. Da wird schwierig, ehrlich gesagt.
Und du kommst aus einer Anfangsphase, die super gut gelaufen ist. In den ersten Spielen hat eigentlich alles geklappt. Du hattest das nötige Spielglück, die waren gut drauf, da hat alles funktioniert, du hast relativ schnell Punkte geholt, dann beginnt das, was das Elmala-Syndrom, dass die Medien anfangen, dich zu hypen. Plötzlich erzählt dir jeder, St. Pauli, ja, wenn die nicht europäisch spielen, die sind so gut, die haben überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun. Das macht alles was mit dir und das macht auch was mit denen. Und wenn du ganz oben einsteigst als ein Verein, bei dem es am Ende wirklich darum geht, die Klasse zu halten, und wenn du schon zu Beginn sehr hoch einsteigst und deine ersten Punkte sammelst, dann musst du damit rechnen, dass das so nicht bleibt, dass du quasi schon am oberen Peak anfängst und dass es dann sehr wohl runtergehen kann, während andere Vereine, die eben klein anfangen müssen und sich erstmal irgendwo hinarbeiten, bis da was funktioniert und die dir dann entgegenkommen und dann nivelliert sich das irgendwann wieder ein und dann ist aber schwer, das einzufangen. Wieso klappt das plötzlich nicht mehr? Wir haben das doch so gut gemacht. Warum können wir das plötzlich nicht mehr? Da müsstest du, glaube ich, wahnsinnig viel psychologische Arbeit auch leisten, tatsächlich, um da entsprechend wieder klarzukommen. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach. Meine weichen Faktoren, die schwammigen.
Sascha, lass uns doch tatsächlich aber einmal gucken, wenn du hast eben schon so halb zustimmend genickt bei den Aussagen zu Vasil. Hast du rein professionell gesehen da irgendwie eine Erklärung für?
Naja, also Vasils Stärken waren ja gerade in der letzten Saison so seine Klarheit auf der Linie, sein gutes Timing auch um 1 gegen 1 und auch so das Coachen seiner Vorderleute. Das hatte man jetzt auch in dem Spiel gegen Frankfurt, wo er ja auch schon einen Fehler dabei hatte, ne, als der Ball dort von der Grundlinie reinkam, als er dort den Ball nicht festgehalten hat. Hat er es trotzdem vorher gut gemacht, seine Leute dort gecoacht und das macht er immer noch sehr gut. Nur das Problem ist halt, jetzt speziell in dieser Szene, er war eigentlich immer ein Keeper, der sich nicht zu schade war, den Ball auch zu fausten, gerade wenn halt irgendwie Körperkontakt ist, egal ob ich Mitspieler, Gegenspieler, bin ich halt immer ein großer Freund davon, einfach zu fausten, weil man halt nicht weiß, was passiert, was sieht der Schiedsrichter vielleicht, was sieht der VAR vielleicht auch nicht. In dem Fall halt versuche einfach den Ball raus zu fausten, hat er hier gar nicht machen wollen, so wie es aussah bei dem ersten Gegentor, sondern ist er eigentlich relativ lange auf dem Trichter gewesen, ich fange den Ball und dann erst recht spät geht quasi nur noch die linke Hand hin und dann sah es halt sehr, sehr unglücklich aus, also da fehlt sicherlich auch die Klarheit und wenn sich bei dem Ansatz von St. Pauli auch nichts groß zur Vorsaison geändert hat, sprich man versucht halt defensiv hinten weiterhin die Spiele zu gewinnen und dann vielleicht kriegen wir es ja vorne hin, dass ein Ball oder irgendwas vom Laster fällt, dann ist es natürlich nicht gut, wenn ein Torhüter aktuell solche Fehler hat. Also wir haben jetzt in 3 Spielen in Folge halt jetzt Vasil Fehler gemacht und hatte, glaube ich, Anfang der Saison auch noch bei einer Ecke noch, wo er auch nicht gut aussah, noch 1-2 Fehler mit dabei. Insofern, es sind halt nicht seine Momente, so wenn er jetzt in die Raumverteidigung gehen muss und dort viel im Raum oder in der Luft agieren muss, sondern er hat Linie 1 gegen 1, hat eine sehr, sehr gute Klarheit, das macht er gut. Aber wenn er Entscheidungen treffen muss, wird es ja immer schwierig und gebe euch auch schon recht, so der Start von St. Pauli in dieser Saison, ich dachte auch, also gerade nach dem Derby gegen Hamburg, dachte ich, okay, jetzt hat man mit Utonji, Pereira, Lage sehr, sehr gute Spieler noch dazu gewonnen, die ja wirklich Drive in der Offensive entwickeln können. Ja. War ich eigentlich schon mehr oder weniger von überzeugt, die werden die Klasse halten, da werden Vereine wie Hamburg es noch deutlich schwerer haben oder auch Gladbach dort in der Liga zu bleiben, aber so dieses Glück in der Offensive und auch diese Intensität, die man auch im Umschalten nach vorne hat, hatte man jetzt gar nicht. Ich meine jetzt, was man jetzt in dem Spiel gegen Freiburg zugutehalten muss, man hatte quasi ab der 67. Minute hat Freiburg keinen Torschuss mehr abgegeben, die restlichen 5 hat alle St. Pauli abgegeben, aber gefühlt war es erst so ab der 80. Minute kam dann mal so langsam so ein bisschen Schwung rein, so bis dahin war es immer noch sehr, sehr verhalten und man hat dann ganz viele Bälle einfach nur gerade nach vorn gespielt. Bei der Sohn hat man es dann auch im Kommentar ja gesagt, ne, dass die Bälle immer relativ leicht zu verteidigen sind, Atubolu fängt dann auch noch so einen hohen Ball in den Strafraum ab, man ist selten auf die Flügel gekommen, um von dort mal zu flanken, fehlte dann letztlich auch so dieser letzte Punch dann noch nach vorne in der Schlussphase, wie ich finde. Viel zu wenig Risiko noch gegangen, auch spät erst gewechselt, also hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass zum Beispiel die Zuordnung gerade eben in dieser Endphase auf den Flügeln überhaupt nicht gepasst hat. Also Luis Oppi, der irgendwie nicht so ganz wusste mehr, wo er denn jetzt eigentlich spielen sollte, ob er mehr ins Zentrum schieben soll, ob er mehr nach außen soll. Und du hast es immer wieder in Momenten gemerkt, dass da so eine gewisse Verunsicherung reingeht. Ich finde ja ehrlich gesagt, ob er im 2-0, also im Endeffekt ist es Vasil, der zwar nach vorne abwehrt, aber diesmal halt absolut nichts dafür kann, weil die Raumverteidigung von St. Pauli da überhaupt nicht aufgeht. Also Sascha, du hast eben gesagt, die Raumverteidigung von Vasil, ne, die da beim 1-0 nicht gepasst hat, aber das war ja generell einfach ein Problem. Beste kann halt, also nachdem die Ecke ja schon von ihm kam zum 1-0, ist es auch wieder Beste, der hier involviert ist, kann er auf der Grundlinie den Ball eben noch vors Tor bringen. Ich weiß nicht, ob du da eben auch sagst, im Endeffekt auch blöde Positionierung der Verteidiger vor dem Torhüter. Es sieht halt sowieso komisch aus, weil St. Pauli eigentlich die Überzahl hat. Im Fünfer, aber generell auch in der Situation im Strafraum. Und dann passt es halt gar nicht. Und ich glaube, das ist eben halt, ne, überall diese Abstimmungsschwierigkeiten. Wie gesagt, du hast eigentlich beim 1-2 diesen Moment, dass du eben mal schnell umschalten kannst mit Pereira Larsch, mit Metcalf, ne, auch Metcalf, super wichtiger Spieler, aber dann hast du auch irgendwie, ja, wie gesagt, also diese Flanken, die dann danach kommen, ja, also. Ja,
da sagen halt Lienhardt und Günther, schönen Dank.
Ja, es kommen halt 2 von 12 Flanken an. Also im ganzen Spiel. Das ist halt so wenig, und da muss man dann auch einfach sagen, dafür ist Atubulu dann auch, glaube ich, also. Again, das ist ein Feld, wo du dich besser auskennst, aber das kann er halt, glaube ich, schon ganz gut antizipieren, wo der Ball dann in dem Moment hinkommt. Und das ist zusätzlich eben zu Lina, zu Ginter, dann halt auch kein Problem. Und ich meine, da hatte man auch irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, das war so ein Sonntags-, also ich hatte zum Teil das Gefühl, das war so ein Saisonabschlussspiel für Freiburg. Also die hatten ja auch Europa in der Woche, ne? Das darf man ja irgendwie nicht vergessen gleichzeitig. Und es war, ne, irgendwie Christian Günther, alleiniger Rekordhalter jetzt bei Freiburg, hat, ne, gesagt, hier Freiburger und Freigetränke für die Fans nach dem Spiel. Und der ging dann auch irgendwann raus, ich glaube in der 58.
Das plätscherte irgendwie alles so dahin, so, ne?
Ja, und ich fand es irgendwie ganz komisch. Also dieses Spiel hatte einen ganz komischen Vibe. Man muss dazu auch sagen, zweimal wieder Notarzteinsätze, einmal im Heimblock, einmal im Auswärtsblock. Beide Fanszenen sehr schnell reagiert, aber es gab auch schnell eben die Betreuung im Block, und es ging für beide, also beide Fanszenen haben relativ schnell immer wieder den Support wieder aufgenommen. Also das scheint dann gut ausgegangen zu sein. Aber ja, also bei St. Pauli, wie gesagt, es ist eine Negativspirale, die sich da gerade eingewickelt hat. Die nimmt die Länderspielpause, glaube ich, sehr, sehr gerne gerade. Und dann musst du einfach, also eigentlich ist die Basis ja da. Du hast die Basis ja unter Blessin das letzte Jahr gehabt. Du hattest das am Anfang der Saison auch. Die Frage ist halt nur, warum du es momentan überhaupt nicht abrufen kannst. Auch da gibt es viele Störgeräusche rund um Irvine, das ist auch klar.
Vielleicht kann der jetzt ja trotzdem auch sportlich auf dem Platz jetzt ein Faktor wieder sein, um der Mannschaft weiterzuhelfen, weil er war dann, finde ich, schon mit seiner Einwechslung so ein Spieler, der dann diesen Zug nach vorne hatte, der dann versucht hat, mit tiefen Läufen irgendwie den 16er der Freiburger zu attackieren. Also will sagen, man hat trotzdem die Möglichkeiten, sich da selber rauszuziehen. Man hatte auch schon in der Vorsaison da eine schwierige Phase bei St. Pauli, wo nicht viel zusammenging, wo man auch oft verloren hat oder oft mit leeren Händen dann da stand. Bin ich jetzt nicht ganz so pessimistisch und habe jetzt nicht ganz so viel Angst wie bei Vereinen wie Mainz, Heidenheim, die da auch so unten drin stehen, dass sie da weiter sich wieder rausboxen.
Wir sind gespannt. Für St. Pauli ist es eben gerade Platz 16 mit 7 Punkten, punktgleich mit dem FCA, 2 Punkte Vorsprung auf Mainz und Heidenheim. Für den SC Freiburg ist es Platz 10, Platz 13. Es ist irgendwie so eine, ne, 3 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen, 13 zu 14 Tore. Es ist einfach so eine, gerade so Mittelmaß der Liga, was aber, glaube ich, gerade in Bezug darauf, dass man eben europäisch spielt, auch vollkommen in Ordnung ist, würde ich per se erstmal von außen sagen. Auch wenn es definitiv, glaube ich, immer Raum zur Verbesserung gibt. Freiburg gut, dann auswärts beim FC Bayern nach der Länderspielpause und auswärts bei Viktoria Pilsen. Man hatte ja gerade 4 Auswärtsspiele in Folge, ein Heimspiel, jetzt kommen wieder 2 Auswärtsspiele in Folge. Und dann darf St. Pauli darf jetzt zu Hause gegen den FC Union Berlin ran und dann auswärts der FC Bayern. Und man könnte fast sogar sagen, vielleicht kommt das Spiel dann auch zur passenden Zeit, je nachdem, weil es halt vielleicht wirklich, man muss ja sagen, zum Beispiel gegen den BVB hatten sie ja auch gute Phasen drin. Vielleicht ist es ein Spiel, wo man sich selber mal wieder hochziehen kann. So, jetzt sind wir am Ende dieser 9 Spiele angekommen und deshalb gibt es natürlich noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir jetzt am Ende machen müssen. Und das sind unsere Spieltags-Awards. Und ich würde mal sagen, Petra, du darfst einfach mal anfangen. Wer ist denn dein MVP?
Ich habe mich tatsächlich für Rani Königsdorfer vom HSV entschieden. Ja, weil er das Tor gemacht hat, aber auch wegen der Vorgeschichte. Der hat wahnsinnig viel einstecken müssen in letzter Zeit auf Social Media. Der wurde so kritisiert und die Fans haben seinen Abgang gefordert. Und mich hat das einfach wahnsinnig für ihn gefreut, dass der reinkommt und diesen Punkt erkämpft gegen den BVB. Und man hat auch, finde ich, der Jubeltraube angemerkt, dass sich alle für ihn sehr gefreut haben. Und deshalb ist er mein MVP.
Sehr schön. Sascha, wer ist bei dir?
Ja, wie so häufig, wenn ich da bin, weder MVP noch MGK, sondern MVK. Also der wertvollste Keeper in dem Fall, Olli Baumann. Es war jetzt generell kein Spieltag der Torhüter, weil in manchen Szenen so ein bisschen das Fortun gefehlt hat. Komme ich gleich später noch drauf zu sprechen, bei den Szenen des Spieltags. Aber ja, Baumann mit den Paraden am Ende mit seiner Sachlichkeit hat dann Hoffenheim ja schon zu den 3 Punkten mit verholfen in einer hitzigen Schlussphase, die es dann doch noch war. Und ja, insofern weiter so, unsere deutsche Nummer 1, bis auf Weiteres. Bis Neuer dann völlig überraschend übernimmt, ab Mai.
Sehr schön. Sascha, du hast mir natürlich, hätte ich mir denken können, dass du mir meinen Pick wegnimmst, Baumann.
Scheiße.
Wenn du mich tatsächlich auch auf, nö, ist voll okay. Ich habe jetzt so ein bisschen überlegt und ich kann das MVP-Ding hier nicht beenden, ohne einmal auf den eben auf das Derby zu gucken. Und da muss ich einfach sagen, wir haben schon drüber gesprochen, aber Franck Honorat, einfach absolut wichtiger Spieler, auch wenn er selber kein Tor erzielt, aber war wirklich mit so Dreh- und Angelpunkt immer wieder gefährlich. Und von daher ist es bei mir Honorar. Und dann darf ich dich fragen, Petra, wen haben wir denn zu wenig besungen? Wer ist dein Unsung Hero?
Den hast du mir gerade geklaut, aber...
Oh nein!
Oh ja, aber ich hab festgestellt, ich habe es geschafft, mehrere aufzuschreiben, trotz dieses Spieltages. Und dann habe ich noch geschwankt zwischen Lienhardt von Freiburg, habe mich aber dann für dann Axel Sagadou entschieden vom VfB, weil ich fand, dass der ein herausragendes Spiel gemacht hat.
Sehr schön. Sascha, wer ist es bei dir?
Ich würde Bahoya nehmen, weil er es wirklich geschafft hat in eine stinklangweilige Partie, die wunderbar sich eignet, wenn man irgendwie Bluthochdruck hat, um sich mal wieder richtig zu erden. Er hat es geschafft, ein bisschen Schwung reinzubringen, hat 2 Kämpfe gewonnen. Bahoya, sehr, sehr unbesungen in dem Spiel.
Ja, und dann habe ich nämlich überlegt, weil ich dachte, vielleicht, wenn wir über Leverkusen reden, fällt Alex Garcia irgendwie so ein bisschen über den Tellerrand. Das hat alles nicht funktioniert. Es ist auch komisch, dass wir Leverkusen so gar nicht drin haben. Deshalb würde ich tatsächlich einen Leverkusener nehmen, über den wir tatsächlich nicht so viel gesprochen haben. Und das ist Tapsoba. Ich finde nämlich auch, der hat ein sehr, sehr stabiles Spiel auf seiner linken Seite gemacht. Und über den haben wir tatsächlich weniger geredet. Und deshalb ist das mein Unsung Hero. Und dann darf ich dich, Petra, fragen nach deinem Moment des Spieltags.
Schwierig, weil ich versucht habe oder weil ich irgendwie versuche, jetzt eine Drehung hinzukriegen, die mir wirklich schwer fällt. Aber wir sprechen über Fußball. Und der Moment des Spieltags kann eigentlich nur die Geschichte vom HSV sein für Dennis Diekmeyer und seine Familie, weil die am Ende alles überlagert. Da sind wir auch sicherlich alle uns einig. Und trotzdem setze ich einen Kontrapunkt, weil wir über diesen Fußball sprechen und ich glaube, wir haben die Familie Diekmeyer trotzdem alle im Herzen, auch wenn wir jetzt noch über was anderes thematisieren. Ich bin mir nicht sicher, ob es auf den Fernsehbildern zu sehen war. Ich weiß es von jemandem, der der im Stadion war und es sich angeguckt hat. Und auch im Forum hat das jemand geschrieben. Circa in der 70. Minute gab es einen FCH-Fan, ich weiß gar nicht, ob es der Capo war, der mit einer weißen Fahne nach vorne ging und die weiße Fahne gehisst hat in der Heidenheimer im Heidenheimer Auswärtsblock.
Ja, das ist und
da komme ich nicht dran vorbei, das muss ich nehmen.
Sehr schön, sehr schön. Die weiße Fahne, ja, sie ist auf Social Media auch rumgegangen. Sascha, dann darfst du deinen Moment des Spieltags sagen.
Ja, mit ein bisschen mehr Glück, vielleicht eine Handschuhnummer größer oder eine etwas größeren Händen, hätte sowohl Finn Dahmen als auch Frederik Rönnow wahrscheinlich eine Weltklasse-Parade jeweils feiern können. Deswegen ist es aber trotzdem, weil es technisch noch ein bisschen komplexer war, so dieser Switch von ich stehe erst ein bisschen höher, versuche vielleicht eine Flanke abzufangen, hinzu, ich setze mich so weit wie möglich da hinten ab und versuche mir irgendwie Zeit zu holen. Ja, die Fastparade von Frederik Rönnow gegen Harry Kane, und da hat leider nicht viel gefehlt aus Union-Sicht, um diesen Ball dort gegen die Latte oder so gegen die Latte zu lenken, dass der Ball nicht reingeht. Deswegen Rönnows Fastparade ist mein Moment des Spieltags, weil es eigentlich fast perfekt war.
Auch schön. Ich, wie so häufig, gucke ich tatsächlich auch nochmal in die Fanszenen rein und habe da zwei Aktionen. Einmal die bundesweiten Proteste gegen die Innenministerkonferenz, die jetzt Anfang Dezember ansteht und da eben die Fanszenen als Verbund wieder gegen demonstriert hat und eben klar den Populismus angesprochen haben, der rund um diese mehr von die Stadien in Deutschland seien nicht sicher sind. Guckt euch einfach mal den ZDS-Bericht an, und auch den ZDS-Bericht muss man mit Vorsicht genießen. Aber da, also ohne Gewalt in irgendeiner Art und Weise gutheißen zu wollen, das ist niemals so. Man muss aber am Ende des Tages einfach sagen, ich glaube, die Anzahl der verletzten Menschen bei Fußballspielen lag in der letzten Saison bei 0,004%. In den Ligen 1 bis 3 der Männer. Und dann ist es tatsächlich Populismus, von einer mangelnden Sicherheit in deutschen Stadien zu sprechen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann habe ich euch einen Link in die Shownotes gepackt. Die Sportschau hat nämlich darüber berichtet, im Gegensatz zu vielen anderen Medien. Ein Special Shoutout an der Stelle aber tatsächlich an die Familie Küpper, die sowas in ihrem Podcast ansprechen, und tatsächlich auch Hansi und Cornelius Küpper, das am Freitagabend kommentiert haben. Und wir meckern hier viel, aber ich finde das sehr wichtig, dass das angesprochen wird. Und eben dann nochmal Special Shoutout an die Kurven von SC Freiburg und dem FC St. Pauli, die im Zuge des der Erinnerung an die November-Pogrome 1933 eben auch Spruchbänder hatten und daran erinnert haben, auch das sehr wichtig. So, wir sind jetzt endlich am Ende, kann man sagen. Es ist hier gerade die 3 Stunden durch, so wie es sich für den Rasenfunk gehört. Ich habe noch eine letzte Podcast-Empfehlung, bevor ich euch beide verabschiede, und das hat tatsächlich absolut gar nichts mit Fußball zu tun, sondern es ist ein Podcast, der nennt sich Feminist Shelf Control, von Rebecca Endler und Annika Brockschmidt. Und die haben sich in einer ihrer letzten Folgen unter anderem mit Peter Thiel auseinandergesetzt. Und da empfehle ich euch sehr, da einmal reinzuhören, wenn ihr mögt, generell sehr, sehr gute Folgen da auch zuletzt wieder. Und in the spirit of Feminism, sage ich jetzt einfach mal, empfehle ich euch auch noch direkt ein Buch hinterher. Und zwar von Tara Luise Wittwer, das Buch Nemesis Töchter. Geht es um Female Rage und warum weiblich gelesene Personen wütend sind. Das einfach perfektes Schlusswort an meiner Stelle. Und dann möchte ich mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen bedanken. Petra Nea, danke, dass du dabei gewesen bist.
Ich danke euch, dass ihr mein gefühliges Wesen mit viel Taktik und Analyse ein bisschen aufgefangen habt. Hat großen Spaß gemacht.
Und vielen lieben Dank auch an Sascha Felter, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
Danke für die Einladung, hat großen Spaß gemacht.
Dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann, ciao.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.